Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Veröhl und heute habe ich für dich die wertvollste Börsenfirma Europas. Ein Unternehmen, das wie kein zweites für Glamour und Luxus steht, aber Geburtshilfe von einem Bierbrauer bekommen hat. Und dazu einer der reichsten Männer der Welt, der sich sehr gern als Schöngeist inszeniert, aber auch gleichzeitig ein skrupelloser Firmenjäger mit einem konsequenten Private Equity Playbook ist. Die Rede, klar, ist von Bernard Arnault, LVMH, und der epischen Geschichte hinter ikonischen Marken. Und die erzähle ich nicht allein, sondern wieder gemeinsam mit meinem Kollegen Alex Langer, Teamlead Editorial hier bei Scalable Capital. Alex, LVMH. Also wir sagen auch LVMH und nicht LVMH. Also soweit können wir Französisch, ne? Louis Vuitton Moët Hennessy. Oder doch lieber Dior, Veuve Clicquot, Guerlain, Tiffany, Rimowa, Glenmorangie, Marc Jacobs. Welche Marke darf's denn sein?
Lass alles stecken, mir völlig egal, aber lass mir Rimowa. Als travel-begeisterter Mensch, für den es immer die Aura hatte, das gut beschäftigt sein und der großen weiten Welt der Wirtschaft, war das immer die Marke, die mich dann doch am meisten fasziniert hat. Ich sag bewusst, hat und hatte.
Hat und hatte, damit stecken wir schon mitten in der Vergangenheit drin und in der Vergangenheit fangen wir auch an. Und die Geschichte von LVMH ist ziemlich lang, also lass uns gleich mal loslegen mit unserem Deep Dive, der viele, viele Jahre zurückgeht.
Ja, es geht so. Wir haben schon mal früher angefangen, glaube ich. Ja, wir haben schon mal früher angefangen, wenn auch nur knapp, aber es geht los in den 20er Jahren. Wir reden hier über die ganzen Marken, die du gerade besprochen hast, über wunderbares Laissez-faire, über Luxus und so weiter und so fort. Und das verbinden wir natürlich mit dem Ort, mit der Grande Nation Frankreich. Wo also fangen wir an, logischerweise?
Naja, also entweder in Paris oder an der Côte d'Azur.
Ganz genau. Völlig falsch. Wir gehen in die komplett andere Richtung. Wir gehen nach Norden. Wir gehen bis knapp vor die belgisch-französische Grenze, auf französischer Seite allerdings noch, nach Lille, nach Roubaix. Kennt man vielleicht vom legendären Fahrradrennen Paris-Roubaix, wo sich reihenweise die Knochen gebrochen werden. Ultra hart. So, da hat in den 20er Jahren, geht's los, da wurde eine Firma gegründet, eine Baufirma namens Savinel. Ferret Savinel. Und Savinel, stellt sich heraus, wird eine große Rolle spielen, denn bei dieser Firma, ein paar Jahre später, stellt sich ein junger Typ vor, jung, ehrgeizig, namens Jean Arnault. Jean Arnault wollte einen Job, hat ihn bekommen und hat noch sehr viel mehr bekommen, offenbar als richtiger Go-Getter, nämlich die Tochter des Savinel. Ja? Und das ist dann aus dieser Ehe zwischen Jean Arnault und der Marie-Joseph heißt die Mutter von Bernard Arnault, der dann 1949 dort oben im unwirtlichen, im nebligen, im kalten, im verregneten Nordfrankreich geboren wird. So, das ist der Start. Das ist die Geburt von Bernard Arnault, dem zukünftig reichsten Menschen Frankreichs.
Also hineingeboren in eine Unternehmerfamilie, aber eben nicht in eine Unternehmerfamilie, die irgendetwas mit dem Glamour zu tun hätte, den Arnault heute repräsentiert, sondern ein richtig bodenständiges Geschäft und deswegen durchaus eine, ja, großbürgerliche, aber nicht glamouröse Kindheit.
Ja, wir reden so richtig vom Mittelstand, wie wir ihn in Deutschland kennen. Ja, das heißt, der Jean Arnault, muss man sagen, hat sich als sehr tüchtig und sehr erfolgreich rausgestellt für das, was er da bekommen hat. Nämlich, er hat das Unternehmen ausgebaut. Ziemlich schnell waren wir bei so 1000 Mitarbeitern, 1500. Und was Jean Arnault dann gemacht hat, was ihm gelungen ist als Bauunternehmer, ist natürlich das, was du unbedingt haben willst, nämlich die Nähe zur Politik. Ja, in den 60ern hat er es geschafft, einen riesigen Bauauftrag an Land zu ziehen. Da hat er dann den Schulterschluss mit Paris, mit den Politikern, mit den damaligen Entscheidern gesucht und auch gefunden. Und ihm wurde in Aussicht gestellt, wunderbar, lieber Freund, lieber Jean Arnault, du darfst hier landesweit 1500 Wohnungen bauen. Grandios.
Ja, ja, die staatlichen Sozialwohnungen höchstwahrscheinlich, ja. Die Habitation, die Ganz HLM, genau. Und da konnte der kleine Bernard gleich mal sehen, wie wichtig es ist, die Nähe zur Politik zu suchen. Auch das ist etwas, was sich durch das Leben von Bernard Arnault zieht. Immer wieder nicht nur in Frankreich, sondern auch international die Nähe zu den politisch Mächtigen zu suchen.
Hat er dann, werden wir sehen, wir greifen hier voraus, aber ja, absolut, das wird ihn begleiten. Eine andere Sache, die er erst dann begleitet hat, ist sein Großvater, denn den hat er als Kind schon jeden Donnerstag auf die Baustellen begleitet und hat gesehen, wie toll das ist, wenn man was verantwortet, wenn man ein Unternehmen führt. Und er sagt dann auch in seiner Biografie, ich konnte mir nie vorstellen, etwas anderes zu tun, als ein Unternehmen zu leiten. Ja, immer donnerstags ging er mit seinem Großvater auf die Baustellen und das hat ihn geprägt wie nur was. Und während sein Vater dann das Unternehmen auf- und ausgebaut hat, was hat er gemacht, was hat Bernard gemacht? Der ist auf eine der vielen tollen École Polytechnique gegangen, ja, hat sie zum Ingenieur ausbilden lassen. Und als er dann 1971 22 Jahre alt war, ist er auch direkt ins Unternehmen eingestiegen. Und da ging es dann erstmal ordentlich zur Sache, denn wir haben hier gerade über 1500 Wohnungen geredet, ja, was so ziemlich als die Königsklasse galt, damals ein ganz großer Deal, ganz toll. Aber damit hat sich ein Bernard Arnault überhaupt nicht zufrieden gegeben.
Ja, das ist auch irgendwie ein bisschen unglamourös. Ja. Also es sollte dann doch schon ein bisschen besser sein, sondern er hat sich dann darauf verlegt, Ferienimmobilien zu machen. Das ganze klassische Baugeschäft, wo man auch Fabriken gebaut hat, einfach abgespalten, zugemacht, Teile verkauft und sich konzentriert darauf an den wirklich schönen Stellen Frankreichs. Und dann sind wir nämlich an der Côte d'Azur, da, wo es dann um Strand und Meer und gab es schon Aperol? Ja, ich glaube schon.
Ich glaube schon. Aperol und Jetski.
Aber war noch nicht so in dort tätig zu werden und dort Domizile für den Tourismus zu bauen.
Und das war alles andere als einfach. Ne? Jean Arnault, der Vater, der hat das gar nicht gesehen. Der hat gesagt, lieber Freund, hier oben im Norden Frankreichs, Grund und Boden, hier mögen zwar nicht Jetset und Jetski sein, aber hier sind immerhin solider Fuchs und solider Hase und die sagen sich gute Nacht, aber das wissen wir. Wir kennen den Ort und wir wissen genau, was sie daraus machen können. Das hat 5 Jahre gedauert. Ne? 71 ist er eingestiegen, Bernard Arnault, als 22-Jähriger. Das ist 76 ist das passiert, was du gerade beschrieben hast. Nämlich, ne, da hat man sich davon gelöst, hat man die Sachen abgespalten, hat man verkauft. Und 78 hat er dann das Unternehmen übernommen. Und zwar gibt es so mehrere Erzählweisen. Eine davon ist, ja, der Vater hat eingesehen, dass die Zeit ihn überrundet hat. Die andere ist, dass Bernard Arnault sich sehr, sehr deutlich durchgesetzt hat gegen seinen Vater. Man muss sagen, die beiden haben sich immer gut verstanden. Kommen wir auch später nochmal drauf zurück, dass sie immer das Gespräch miteinander gesucht haben. Aber es war ziemlich klar, 1978, wer der eigentliche Chef
ist. In seiner Biografie wird auch sehr deutlich, dass er eine Protektion hatte gegen den Vater, nämlich die Protektion der Großmutter, die die wesentliche Anteilseignerin in dieser Firma war und den Enkel dann sehr gefördert hat und geschäftlich auch gegenüber dem Vater von Bernard vorgezogen hat.
Ja, guck an. Und das heißt, wir sind hier 1978. Der Mann ist mit 27 Jahren zum Ferienimmobilienkönig Frankreichs aufgestiegen und damit ist die Geschichte zu Ende, Podcast vorbei, wunderbar, was kann man noch werden? Ich weiß nicht, mehr geht da gar nicht.
Eigentlich. Ja, viel mehr kann nicht kommen, zumindest nicht in dem Land, wenn man dort bleibt, in Frankreich. Aber irgendwie hatte man das Gefühl, Arnault ist Frankreich ein bisschen zu eng, zu klein. Naja, und auch vielleicht ein bisschen zu links geworden.
Das ist die eine Sache, genau. Die andere Sache ist generell, wohin gehst du, wenn das eigene Land nicht mehr reicht, wenn es zu klein geworden ist? Gibt es eigentlich auch 78, 81, egal, auch heute noch eigentlich, vor allem einen Markt, wo man gerne hingeht, nämlich.
Ja, natürlich geht man über einen großen Teich in die USA und genau das hat Arnault gemacht.
Wir sind im Jahr 1981. Bernard Arnault ist über einen großen Teich gegangen. Er sitzt in New York im Rockefeller Center, hat seine Familie mitgebracht.
Also sich gleich auch mal eine prestigiöse Adresse gesucht, ne?
Ist ja völlig klar. Geht ja auch so weiter. Wenn du Ferinell aufgebaut hast in Frankreich, das Playbook hast, ja, quasi wie du was groß machst, dann machst du das im neuen Land einfach nochmal ganz genauso.
Aber er ist ja zunächst mal dort ein Niemand. Braucht man wenigstens eine attraktive Adresse.
Das stimmt. Also, 45. Stock, Rockefeller Center, sehr gute Adresse. Da sitzt er mit seiner Frau, mit seinen Kindern Delphine und Antoine. Und was macht er? Und er baut da quasi das Unternehmen neu auf. Aber Moment, ganz kurz, da fällt mir was ein. Junger Typ, vergleichsweise junger Typ, Immobilienkönig, New York, 80er Jahre, kommt mir bekannt vor.
Ja klar, Donald Trump. Ja, Trump und Arnault sind sich ja tatsächlich schon in den frühen 80er Jahren das erste Mal begegnet bei einem Charity-Event im Plaza Hotel, das damals noch nicht Trump gehörte. Und dann haben sich die Wege regelmäßig wieder gekreuzt. 1989 war ein Foto gerade wieder im Wall Street Journal, Handshake bei so einem Charity-Event im Metropolitan Club. Und dann sind sie ja sogar Nachbarn geworden quasi, denn Arnault kaufte für Louis Vuitton diese ikonische Ladenfläche, Fifth Avenue, Ecke 57. Straße, wird von manchen Experten als die beste Ladenfläche der USA und vielleicht sogar die beste Shoppinglage der Welt bezeichnet. Und genau gegenüber, Richtung 56. Straße, ist eben der Trump Tower. Und dann, naja, 2019, die Bilder gingen auch um die Welt, als Präsident Trump dann Arnault und Louis Vuitton beehrte, anlässlich der Eröffnung einer Fabrik in Texas, wurde viel darüber diskutiert, war natürlich der Hintergrund, Vermeidung von Zöllen. Und dann, ja, das letzte große Bild, die Amtseinführung von Trump, da stand Bernard Arnault zwar nicht in der ersten, aber in der zweiten Reihe hinter den Tech-Oligarchen, und es zeigt auch wieder das, was wir eben hatten hier, nicht nur die Lust und die Leidenschaft fürs Netzwerken, sondern auch bewusst die Nähe zur Politik zu suchen, durchaus auch immer mit dem Ziel, Beeinflussung ausüben zu können. Und da werden wir noch ein paar weitere Beispiele haben, natürlich auch aus Frankreich.
Absolut. Und erstmal wurde allerdings die Ferne zur Politik gesucht, denn der andere Grund, warum man 1981 rübergegangen ist, über einen großen Teich, ist, dass in der Heimat in Frankreich ein neuer Präsident am Start war, nämlich François Mitterrand. Und der hatte ein paar Wahlversprechen, die Arnault überhaupt nicht geschmeckt haben. Denn er wollte das Land um einiges nach links rücken, hatte eine Art neuen Spitzensteuersatz für Großverdiener angekündigt, hatte unter anderem wahnsinnige Sachen wie die 35-Stunden-Woche für Industriearbeiter. Wahnsinn!
Oder ja, und die, also das ging bis zu Enteignungen, ja, worüber man damals gesprochen hat. Da hatten sie alle Angst vor Mitterrand. Er hatte wirklich links geblinkt, aber er war dann ja doch nicht ganz so links gefahren, sondern je länger Mitterrand dann Präsident war, umso mehr rückte er in die Mitte. Aber er war definitiv ein Grund, warum viele Unternehmer damals Frankreich verlassen haben.
Genau, der Arnault selber sagt, das liberale Wirtschaftssystem Frankreichs hat er in Gefahr gesehen. Ja, und damit verabschieden wir sich natürlich ein paar tausend Kilometer weiter nach Westen. So, in den USA, wie gesagt, haben wir gesagt, da wollte er das Playbook, das Ferinel-Playbook aus der Heimat durchziehen. Und natürlich wo? An der Côte d'Azur der USA quasi, nämlich ein paar tausend Kilometer weiter südlich von New York in Florida. Ganz klar, damals Anfang 80er, Riesenboom. Anlagen wurden gebaut, Ferienanlagen, aber auch so Retirement Communities. Das heißt, ne, alles, wem so leicht fröstelig war, den zog es nach da unten in die Region zwischen Tampa Bay und South Beach. So, und natürlich Arnault war am Start, hat sich Vertraute mitgenommen von Ferinel, hat gesagt, liebe Leute, führt mich hier ein in dieses mir fremde, noch fremde Land und seht zu, dass das alles genauso gut und noch besser wird als in der Heimat. Und was ist passiert? Arnault hat sich massiv verspekuliert. Ganz einfach. Kann man einmal so ganz kurz als Überschrift oben drüber setzen. Ja, er hat in der neuen Heimat hat er nämlich das erste Mal etwas gefunden, was er gar nicht kannte. Misserfolg. Ja, da gab es zum Beispiel symptomatisch für alles andere, hat er einen riesigen Tower geplant, hat 20 Millionen Dollar damals Kredit aufgenommen, um den zu bauen. Ich glaube, 100 Stockwerke sollten es sein, Princess genannt und so weiter und so fort. Was er nicht gedacht hatte, weil er auch gar nicht selber am Start war, weil er sich hat beraten lassen von Leuten, die er vielleicht kannte, vielleicht nicht kannte. Das war ihm alles ein bisschen fremd. 15 Kilometer entfernt war ein riesiges Atomkraftwerk. Dort ist permanent diese Wolke quasi, die da dreute über dieser ganzen Anlage. Dann gab es Probleme beim Bau. Viel zu klein gebaut, viel zu klein gedacht, die einzelnen Einheiten. Es ging bis dahin, dass die Betten nicht groß genug gedacht waren, weil die Amerikaner größere Betten haben wollten. Sprich, das ganze Ding ist er nicht losgeworden. Aber eine Sache hat er geschafft. Nämlich er hat es geschafft, sich einigermaßen, zumindest selbst als Gewinner oder als Profiteur noch am Ende aus der Sache rauszuziehen. Nämlich er behauptet fest, Stein und Bein, klar, 20 Millionen Kredit aufgenommen, aber ich habe am Ende immerhin noch 3 Millionen Gewinn damit gemacht. Stimmt das, Christian?
Tja, man weiß es nicht. Also es gibt ja Leute, die über diese Episode das Gegenteil sagen. Die sagen ja, 3 Millionen Dollar verloren. Aber auch das ist wieder symptomatisch. Arnault ist bis heute peinlich darauf bedacht, dass sein Bild in der Öffentlichkeit keinerlei Kratzer erhält. Das gilt ja auch für seinen erheblichen Widerstand gegen Biografien, gegen Interviews. Er versucht wirklich die totale Kontrolle zu haben, über sein öffentliches Bild und die Narrative, bitteschön, alle selber zu schreiben.
Ja, ja. Und er schafft es auch, sich einigermaßen eine Erklärung für diesen, dann doch muss man sagen, Misserfolg oder quasi vor diesem Scheitern an eigenen Ansprüchen dafür zu finden. Nämlich, er sagt, für einen Franzosen, der nicht in den USA studiert hat, ist es hier sehr schwierig.
Das ist für einen Amerikaner, der nicht in Frankreich studiert hat, auch.
Ja, aber was will er da? Ja. Das stimmt, das gilt in beide Richtungen, das ist richtig. Na, aber das war so seine Erklärung, dass er gesagt hat, gut, mir fehlen so ein bisschen die Seilschaften, mir fehlt ne, das, was man so den Stallgeruch nennt und so weiter, das habe ich hier alles nicht. Naja, was macht er? Geht er zurück nach Frankreich? Nein, er bleibt erstmal in New York noch ein paar Jahre, er setzt sich da in sein Rockefeller Center und er hat einen interessanten Nachbarn. Er hat nämlich einen jungen Typen kennengelernt da, ebenfalls Franzose, ebenfalls mit Vergangenheit in die Politik. Und die beiden sitzen da immer zusammen und haben ihre langen Lunches und haben eigentlich, und ich muss hier einen sehr schönen Satz vorlesen, einen wunderbaren, denn in einer der nicht autorisierten Biografien fällt ein Satz, der lautet, die beiden fühlen sich wie im Exil in dieser Welt, in der sie nichts sind, wo niemand auf sie wartet und in Wirklichkeit langweilen sie sich zu Tode. Wow! Meine Güte, bist Mitte 30.
Ja, das nennt man heute, glaube ich, Wohlstandsverwahrlosung, ne? Weil so schlecht ging es ihnen ja nicht. Sie konnten nur nicht unternehmerisch so durchstarten, wie der junge Bernard Arnault das gerne getan hätte. Ja. Aber es gab ja dann plötzlich eine Chance, und zwar nicht im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, sondern tatsächlich wieder in der Heimat, in Frankreich.
Genau, in der Heimat, in Frankreich lauerte die große Chance. Und über seinen Freund in New York ist er darauf aufmerksam geworden, dass zu Hause dieser riesige Industrietanker namens Boussac Les Frères im Argen lag. 30.000 Mitarbeiter, man würde es heute sagen, quasi systemwichtig. Ja? Das heißt, es war too big to fail, würde man eigentlich sagen. Und das ganze Ding stand kurz davor, zwangsliquidiert zu werden. Ja, es waren so zwei Brüder, die es übernommen hatten, Les Frères Villot, Management eingesetzt, das offenbar komplett unfähig war. Und wie gesagt, stand kurz vorm absoluten Auseinanderbrechen. Was hat man gemacht? Plötzlich, der Mann, vor dem er geflohen ist, Mitterrand, mit dem hat er sich dann doch sehr gut verstanden. Und die beiden haben sich besprochen, haben gesagt, mein lieber Freund, wenn du dich beweisen willst als Unternehmer, als Industriekapitän, komm doch zurück und leite dieses riesige Ding. Kauf das. Willst du das machen? Hier ist das Angebot. Angebot war nicht ganz günstig. 90 Millionen Francs musste er dafür hinlegen, wären heute ungefähr 20 Millionen Euro. Und er musste sich vorher, das ist nämlich das Schöne, mit seinem Vater besprechen. Was sagt der Vater?
Der Vater sagte, man kann keine guten Geschäfte machen, wenn man nicht ins Risiko geht. Tja, also auf geht's.
Ganz genau. Eine Sache, die ihn vor allem gereizt hat, und das kannst du gleich nochmal viel besser erklären, aber was gehörte denn alles zu Boussac? Jede Menge Krimskrams, alles naja, Mögliche.
Boussac war halt auch ein völlig verlodderter Textilladen. Ne? Kennt man ja, dass aus einer verlodderten Textilfirma mal ein Weltkonzern wurde, auch auf der anderen Seite des Atlantiks, nämlich Berkshire Hathaway war ja auch mal eine solche Firma, die dann von Warren Buffett umgemodelt wurde. Da waren nicht so wahnsinnig spannende Assets drin, hier allerdings schon, denn es war eine Marke mit drin, mit ziemlich gutem Klang durch die Person, aber inzwischen auch ziemlich runtergewirtschaftet, nämlich Christian Dior. Und da erinnerte sich Arnault daran, dass er über Dior schon mal mit einem Taxifahrer in New York gesprochen hatte. Den hat er nämlich gefragt, was er denn über den französischen Präsidenten denke. Und der Taxifahrer hat gesagt, den kennt er nicht. Den einzigen Franzosen, den er kennt, ist Christian Dior. Und da hat's bei Arnault viel früher, bevor er überhaupt mit Luxusmarken angefangen hat, schon zum ersten Mal Klick gemacht, zu erkennen, welche Macht ein Name, welche Macht eine Marke haben kann. Und genau an diese Erfahrung hat er sich natürlich erinnert, als er durch die Assets gegangen ist von Boussac und hat gesehen, okay, es macht Sinn, ganz viel abzuwickeln, aber das, was als Brand, als Marke da ist, zu erhalten und zu gucken, ob man das irgendwie wiederbeleben kann.
Ja. Die andere Anekdote dazu ist noch, dass seine eigene Mutter Dior sehr geschätzt hat. Ja, ihr Lieblingsparfum hieß Diorissimo von Dior. Das heißt, du hattest einmal diese tolle Taxi-Anekdote, aber auch so ein bisschen das familiäre Erlebnis. Ne, absolut.
Ja. Und dann Parfum gesehen. Bis heute ja auch eine der wichtigsten Säulen von Dior. Ja.
So, was macht er bei Boussac? Er entlässt erstmal 9.000 Menschen. 9.000 von 30.000. Und was bekommt er dadurch? Einen neuen Spitznamen. The Terminator. Hui, du weißt, dass du Effekt hast, wenn plötzlich Hollywood-Spitznamen auf dich angewandt werden. Aber so oder so, ein paar Jahre später, macht er was? 1,9 Milliarden Dollar Umsatz und immerhin 112 Millionen Dollar Gewinn mit dem Riesending, das er da übernommen hat, dass er dann, wie du gesagt hast, ein bisschen zusammengeschrumpft hat, mächtig zusammengeschrumpft und auf Vordermann gebracht hat. Und da sind wir im Jahr 1987.
Das war das Jahr, in dem der Film Wall Street mit Michael Douglas als Gordon Gekko in die Kinos kam. Bis heute ja das Epos für alle Börsianer, was man sehen kann. Und Bernard Arnault hat ja dann auch die eine oder andere Vorlage geliefert, beziehungsweise dann hinterher in seiner Karriere wurde man manchmal erinnert an diesen findenreichen Meisterspekulanten Gordon Gekko. Denn auch Arnault hat sich nach seiner Zeit als Immobilienunternehmer, als letztendlich unternehmerische Abrissbirne bei Boussac, als Firmenjäger hervorgetan, nämlich über Dior hatte er den Einstieg in die Welt der Schönen und Reichen, des Glanzvollen, des Glamour. Und da gab es in Frankreich damals zwei Unternehmen, die sich gerade anschickten, sich zusammenzuschließen.
Was ganz Tolles, ne? Also das, was wir jetzt gerade besprechen, das hatte gar nichts mit Arnault zu tun, was jetzt passiert. Nämlich zwei Unternehmen, wie du gesagt hast. Einmal Louis Vuitton unter der Leitung von einem Vorsitzenden namens Henri Racamier. Und einmal
ein traditionsreicher Hersteller von Lederwaren und Gepäck, ganz viel Manufakturarbeit, lange Historie, großes französisches Erbe.
Also das muss man nicht mehr erklären, Christian, würde ich sagen.
Louis Vuitton, aber es war natürlich schon aufsehenerregend, dass diese Firma zusammenging mit einer anderen Firma, die jetzt keine Konkurrenz war, aber die letztendlich im selben Teich fischte und die einen ähnlich großen französischen Namen hatte.
Genau, auch ein wunderbarer Doppelname. Moët Hennessy von einem CEO damals, Alain Chevalier. So, und Racamier und Chevalier haben sich zusammengeschlossen, um wettbewerbsfähiger zu sein und stabiler zu sein, um sich gegen, wie du gesagt hast, Leute wie einen Terminator oder auch einen Firmenjäger zu beschützen.
Ja, und sie haben natürlich auch gemerkt, sie können ganz gut zusammenarbeiten, weil sie sich nichts wegnehmen. Mm. Sie bedienen ähnliche Kundengruppen, diejenigen, die etwas mehr ausgeben wollen, aber die ist keine Konkurrenzsituation. Es waren eben nicht zwei Klamottenhersteller, es waren nicht zwei Sattlerbetriebe, sondern es war komplementär und sie haben gesehen, dass sie natürlich in dieser Verbindung etwas von den Kunden lernen können. Sie haben also letztendlich das getan, was man heute immer Arnault zuschreibt, nämlich eine Plattform für Luxusmarken zu erschaffen. Nein, 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 Arnault hat diese Plattform nicht erschaffen, sondern diese Plattform wurde erschaffen von Racamier und Chevalier, nämlich LVMH. Aber wie kam er denn da rein, also der Bernard Arnault?
Das ganze Ding, was du gerade besprochen hast, was du gerade beschrieben hast, das ging ungefähr ganze 5 Minuten lang gut. Dann haben sich Racamier und Chevalier überhaupt nicht mehr verstanden. Aus irgendwelchen Gründen, was auch immer. Da war so viel Vorbehalte. Da war nur Zwist und Zoff in dem Laden.
Das kennt man doch ein bisschen. Erinner dich an die Hochzeit im Himmel von Daimler und Chrysler, ja, wunderbar. Jürgen Schremp und Bob Eaton, das hieß dann so, ja, wir fusionieren unter Gleichen. Naja, das hat auch nicht lange gedauert, bis die Hochzeit im Himmel geschieden wurde.
Ja. Allerdings hat es viel länger gedauert als das, was bei LVMH mit diesen beiden Herren an der Spitze los war. Denn Arnault hat sich positioniert. Arnault hat was sehr Geschicktes gemacht. Arnault hat sich den Bierbrauer Guinness geholt. Kennen wir aus jedem Irish Pub, kennen wir einfach aus dem Lifestyle. Und was hat er mit dem gemacht? Er hat zusammen eine Holding gegründet, hat 1,6 Milliarden Dollar locker gemacht und hat davon 24% der ausstehenden Aktien von LVMH gekauft. 24%, ordentlicher Batzen. Racamier, nicht doof, ja, der Louis Vuitton-Mann, sieht natürlich, was da los ist, schießt selber Geld nach. Der merkt, oh, da kommt der Arnault von hinten und greift uns hier alles weg.
Genau, das Image hatte er ja. Man wusste das ja. Der Terminator greift an. Es war ja kein Unbekannter und der hatte plötzlich auch richtig tiefe Taschen. Denn Guinness hat ja einerseits ordentliche Erträge und andererseits auch das Interesse am Geschäft gehabt, nämlich in der Distribution von Getränken.
Ja, genau. Also, ne, Racamier wollte unbedingt die Sperrminorität bekommen. schön und gut und so weiter und so fort. Aber Arno hat noch mal ein paar Runden nachgelegt, hat noch mal mehr Geld locker gemacht, bis er dann Anfang 1989 43,5% der Anteile hatte, alle Aktien, und damit auch 35% des Stimmrechts. Und das reicht. Das reicht, um den guten alten Monsieur Racamier ganz unehrenhaft vor die eigene Tür zu setzen, vor einen eigenen Laden, und zu sagen, ja, Wahlen hat sich ohne Gegenstimme zum Vorstandsvorsitzenden wählen lassen von LVMH und war plötzlich dann mit 37, 36 Jahren der Chef der größten Luxusbude
der Welt. 13. Januar 1989. Das ist das Datum, wo es eigentlich erst richtig losgeht, ja, mit Bernard Arnault und LVMH, wo er sich die Kontrolle über dieses Unternehmen gesichert hat. Zunächst war es eine operative Kontrolle, denn er hatte ja immer noch Guinness mit dabei, die kräftig mitreden wollten. Allerdings war ja auch Guinness nicht so ganz komplett frei in Entscheidung, weil die ja dann auch in den 90er Jahren in die Fusion ging mit Grand Metropolitan, mit dem großen britischen Mischkonzern. Aus dieser Fusion ist dann ein Unternehmen hervorgegangen, das heute im Stoxx 50 Index gelistet ist, der größte Spirituosenhersteller der Welt, der eben auch noch Bier braut, nämlich Diageo. Und Arnault wollte diese Fusion damals eigentlich verhindern, weil er mit beiden Unternehmen Vertriebsarrangements hatte für die Spirituosen und die Champagner, weil es wechselseitige Beteiligungen gab. Man war ziemlich verflochten. Er hat das nicht geschafft, diese Fusion zu verhindern, aber er wurde großzügig abgefunden und es hat ihm dann letztendlich auch kapitalmäßig die Kontrolle über LVMH gebracht, als dann am Ende Diageo entstanden war.
Ja, und wir sehen es an einer Stelle, wo er sich den wunderbaren Titel PDG geben durfte. Président, Directeur, General. Das wollte ich noch einmal sagen, weil es war ja natürlich schon bei Ferinel, ja, ich meine, den Franzosen muss man sagen.
Hört sich auch einfach schöner an als CEO, ne?
Wunderbar. Geschäftsführer, CEO, nein, du willst PDG sein.
Ja, ich meine, wenn du PDG bist, ja, dann schwebst du auch irgendwie, ja, so ein bisschen, ja, und dann kommst du auch irgendwann so, dass du noch weiter aufsteigen willst. Das erinnert mich an die späten 90er Jahre, als es den Unternehmer Jean-Marie Messier gab und der kürzte sich dann ab J2M und später wurde das dann noch verlängert. Sein Buch hieß dann Jean-Marie Messier, moi-même, Maître du Monde.
Okay, ja, wow.
Also ich selbst, Herr der Welt. Aber dabei war Arnault schon immer eine Nummer größer.
Und er hatte einen neuen Titel, denn vom Terminator ist er jetzt geworden, sehr viel eleganter, der Wolf in Kaschmir.
Ja, und damit könnte man eigentlich sagen, er war damit am Ziel. Präsident von LVMH, Herr über 12.000 Mitarbeiter und ein knappes Dutzend ikonischer Marken, in Summe rund 3 Milliarden Euro Umsatz umgerechnet damals, ne? Aber die Frage ist, was heißt schon Ziel? Denn eigentlich ging es ja damals erst richtig los mit der Wachstumsstory. Weil wenn wir von heute mal drauf gucken, LVMH im Konzern hat heute 224.000 Mitarbeiter und macht 85 Milliarden Euro Umsatz. Also 28 Mal so viel wie 1989, entspricht einer durchschnittlichen Wachstumsrate, Compound Annual Growth Rate, von knapp 10%. Und die knapp 10% hat man übrigens auch beim Gewinn geschafft. Der ist in den vergangenen 37 Jahren von damals umgerechnet 450 Millionen Euro auf zuletzt 12,5 Milliarden Euro gestiegen.
Das ist eine Tech-Firma, oder? Die du gerade beschrieben hast. Ist es richtig, dass ich hier gerade eine Westküsten
Tech-Bude höre? Nein, es ist keine Tech-Firma. Und wenn ich jetzt deine Anspielung dahingehend deuten darf, dass es Firmen gibt, die im selben Zeitraum deutlich stärker gewachsen sind, dann hast du natürlich recht. Also ich meine, wir müssen nur auf Microsoft gucken. Ja, die haben den Umsatz von 1989 bis 2024 von 800 Millionen Dollar auf 245 Milliarden Dollar gesteigert. Das ist eine Ver-300-fachung, durchschnittlich 16% PA. Das ist ein Unterschied. Also 10% versus 16% kriegt man erstmal, naja, so viel ist das nicht, so 6% Pünktchen. Ja, aber auf die Zeit macht das richtig. Was sind wir wieder bei unserem Thema? Natürlich. Ewig Zins und Zinseszins. Natürlich. Oder guck dir Novo Nordisk an. Ja, früher gab es da nicht die Abnehmspritzen, da war das große Thema erstmal Diabetesbehandlung, Insulin. Ja, 1989 haben die umgerechnet 100 Millionen Dollar Gewinn gemacht, aktuell 12 Milliarden Dollar. Ja, also noch eine ganz andere Dimension. Aber bei diesen Firmen ist halt eines wichtig. Sie haben irgendwie technologische Innovationen, Patente, ja, die du in einer Massenproduktion oder eben noch besser digital richtig skalieren kannst und die Menschen vor allem dringend brauchen, ne, um zu arbeiten, um zu überleben. Aber Louis Vuitton, Dior, Moët Chandon, Hennessy, das steht und stand auch immer für den wortwörtlichen Sinn von Luxus aus dem Lateinischen. Das ist überflüssiger Aufwand. Oder wie das ja Oscar Wilde, ja, mein liebster Bonmot-Produzent in hedonistischem Sinne so schön formulierte: Man umgebe mich mit Luxus, auf alles Notwendige kann ich verzichten.
Ich wollte gerade sagen, es dürften einige Menschen sagen: Moment, wenn du mir meinen schönen Schal wegnimmst, dann fehlt mir aber auch jede Menge. Ja, da würde ich auf eine Mahlzeit verzichten oder sogar eine Woche lang auf jedes Abendessen, auf die schönen Einladungen in der noblen Gesellschaft. Aber lass mir meinen schönen Luxus.
Ja, oder meine schöne Handtasche, ja. Aber das sind eben am Ende doch Produkte für Menschen, die schon alles haben und die dieses Glück in ganz besonderer Weise genießen wollen, sich dadurch auch von der Masse abheben wollen, ja. Da darf's halt dann nicht irgendwie der Cremant aus dem Supermarkt sein, sondern es muss dann eben ein Dom Pérignon sein, obwohl ja Blindverkostungen ergeben haben, dass viele Menschen den Unterschied sowieso nicht rausschmecken, ne. Und auf Reisen, bin ja auch so ein Konsumopfer, da soll es dann eben schon so eine Louis Vuitton Keep All sein, weil es eben schicker aussieht, wobei man ja zugeben muss, ne? Jeder No-Name-Rucksack mit irgendwie 20 Fächern ist einfach praktischer und funktionaler als diese Sachen.
Ja, aber das muss man auch sagen, das ist ja das, was diese Marken leisten. Wir kommen gleich zu dem ganzen Thema Les Maisons und so weiter und so fort. Diese Begehrlichkeiten, die geschafft werden, dass plötzlich das rationale Denken vollkommen ausgehebelt wird.
Genau, aber unter diesen Umständen ist eben so unternehmerische Skalierung ungleich schwieriger als, wir hatten Microsoft und Novo Nordisk, als im Tech-Business, ja. Manche Businesses sind ja irgendwie schon systemimmanent limitiert, ja. Wie zum Beispiel Champagner durch die Anbaufläche oder Cognac auf der Zeitachse. Du kannst nicht sagen, möchte nächstes Jahr mehr Cognac verkaufen, weil der muss ja auch erstmal irgendwie dann reifen. Und darüber hinaus schwebt ja dann über dem allen auch noch der Zeitgeist. Na, dann natürlich kannst du Luxusgüter über den Preis skalieren. Ja, wer bereit ist, für eine Tasche 1500 Dollar auszugeben, der wird sie nicht kaufen, dann plötzlich sagen, oh nee, jetzt will ich es nicht mehr, weil sie plötzlich 1600 Dollar kostet. Ja, das heißt also, diese sogenannte Preiselastizität, die ist im Luxussektor sehr, sehr gering, und die Klassiker von Louis Vuitton, die zeigen ja auch, dass das grundsätzlich funktioniert. Also es gibt eine Handtasche schon sehr lange, das ist die Speedy 30, und die kostete 1979 150 Dollar. Inzwischen sind es 1700 Dollar. Das ist jetzt so eine Verelfachung, aber über 45 Jahre sind das eben auch nur in Anführungszeichen 5,5% plus. Das ist zwar das Doppelte der Inflation in diesem Zeitraum. Ja, also Luxusgüter verteuern sich stärker, das reflektiert diese Preismacht, aber es ist eben auch nur die Hälfte dessen, was wir eben als Wachstum bei LVMH gesehen haben, nämlich 10%. Und dazu kommt ja auch noch, dass diese Preismacht nur wirkt, wenn eine Marke wirklich angesagt ist und begehrlich ist.
Genau, und das ist diese Exklusivität, das Versprechen auf Exklusivität, dass das auf jeden Fall gewahrt wird. Das ist übrigens eine Sache, die Arnaud selber schon sehr früh aufgefallen ist. Ja, schon in den 90ern, Anfang 90er Jahre ist ihm bewusst geworden, oh, im Moment, Das Logo, das Monogramm, das LV, das sehe ich selber ein bisschen oft überall. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das könnte verwässern. Und quasi hat die Anweisung gegeben, lasst uns das nicht allzu omnipräsent machen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass er den Begriff Luxus selber eigentlich gar nicht mag. Der sagt, es sei ihm zu verwaschen und es sei ihm nicht scharf genug. Und auch, es würde eigentlich nicht das bezeichnen, was er eigentlich macht.
Ja, also es ist seine erste böse Erfahrung gewesen als frischer Präsident von LVMH, dass die Umsätze in der Kernmarke Louis Vuitton plötzlich zurückgehen, weil die Leute es über hatten, die Leute waren es leid, es passte nicht mehr zum Zeitgeist. Dazu hatte man vorher ja auch gut verkauft, beispielsweise Richtung Japan, da war ja dann die große Blase geplatzt, ja. Und insgesamt sind wir damit ja, wenn wir jetzt über Skalierung sprechen, so bei dem Knackpunkt im Luxusbusiness. Denn das betriebswirtschaftliche Ziel, nämlich Steigern von Mengen, Steigern von Umsätzen, Steigern von Gewinnen, steht in einem gewissen Widerspruch zur Grundlage des Geschäfts, nämlich diese Exklusivität, diese Begehrlichkeit. Und das hat Arnaud vor einigen Jahren auch selber zugegeben. Und ich muss das mal auf Französisch machen, ja. L'objectif principal n'est ni la croissance, ni le profit, mais le développement de la désirabilité. Desirability. Es geht uns nicht vorrangig um Wachstum, es geht uns nicht vorrangig um Gewinn, sondern um die Entwicklung von Begehrlichkeit. Und auch wenn man Arnaud heute in Analysten-Calls hört zu den Ergebnissen von LVMH, dieses Wort Desirability, das kommt immer wieder und das ist eigentlich so der Nukleus dessen, was dieses Unternehmen ausmachen soll. Und wie man diese Desirability in einer Marke immer wieder aufs Neue herstellen kann, das hat er dann auch schon gegen Ende der 90er Jahre ja gezeigt bei Louis Vuitton, als die anfingen, mit angesagten Künstlern Kooperationen zu machen, insbesondere im Bereich Lederwaren und Handtaschen, die dann gestaltet wurden von Künstlern, vielfach limitiert waren, also wirklich ikonisch, diese knallbunten Monogramme, da waren sie dann plötzlich wieder vom Japaner Murakami, gibt's jetzt gerade eine schöne Neuauflage davon, Jeff Koons, einer der teuersten Künstler unserer Zeit, hat eine ganze Reihe von Handtaschen, Reisegepäck gestaltet und vor einigen Jahren Yayoi Kusama, japanische Künstlerin, die vielleicht vielen nichts sagen wird, aber diese Punkte, die dann plötzlich auf Taschen waren, die sah man ja in sehr, sehr vielen Anzeigen dann. Und das zeigt halt, wie du eine Marke, die du mit einem großen historischen Erbe hast, trotzdem frisch halten kannst und gerade auch durch Limitierung dieser Kollaboration natürlich begehrlich machst.
Ja, er hat das Collabo-Playbook vielleicht nicht erfunden, aber er hat es als konsequentestes, auch als erstes richtig vorangetrieben. Ja, es ist ein Playbook, das dann später auch Supreme und so weiter verfolgt haben. Ja, und ich würde mal sagen, so eine Generation später und unter anderem auch große Konzerne wie BMW mit ihren Art Cars gerade machen.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen das, was man zum Beispiel Olli Samba vorgeworfen hat bei Rocket Internet, dass er sehr wenig erfunden hat von diesen Internet-Startups dieser eher marketinggetriebenen Generation, die er dann groß gemacht hat, wie beispielsweise eine HelloFresh. Ja, er hat es nicht erfunden, aber er hat es halt konsequent umgesetzt und das sehen wir ähnlich bei Arnaud. Er hat die Plattform LVMH nicht erschaffen, aber er hat sich draufgesetzt und er hat diese Chance gesehen und er hat die Plattform dann mit aller Vehemenz durchgezogen. Das muss man ja auch sagen, ne? Also wenn wir nochmal über das Jahr 1989 reden, Arnaud war damals 40, als Firmenjäger höchst erfolgreich, einen richtig trickreichen Kampf gegen Racamier damals gewonnen. Und jetzt hat er da ein Markenreich, ist französisches Kulturgut, aber trotzdem mit dem, was er schon alles geleistet hatte, mit diesem unternehmerischen Spirit, da war doch das bloße Bewahren viel zu wenig. Und er wusste eben, produktseitig skalieren ist schwierig. Wenn er das Ding groß machen will, kann er nur eins tun, nämlich unternehmerisch skalieren. Und das heißt, weitere Unternehmen aufkaufen, integrieren, daraus eine Plattform machen, sodass die Unternehmen sich untereinander befruchten, dass man Synergien heben kann. Und das am besten am laufenden Band. Den Begriff gab es Ende der 90er Jahre noch nicht, Den Begriff gab es Ende der 80er Jahre noch nicht, aber heute ist es genau das, was man einen Serial Acquirer nennt. Ja, und die Blaupause für dieses Thema Serial Acquirer, die hatte Annoia schon 1988 während des Machtkampfs mit Racamier erhalten. Damals war es LVMH nämlich gelungen, nach der Parfümsparte von Givenchy, die hatte man schon, übrigens steckte die tatsächlich in Veuve Clicquot mit drin, auch die Modesparte des Hauses zu bekommen. Das war natürlich nochmal ein ganz anderer Deal. Ikonisch spätestens seit 1961 der Film Frühstück bei Tiffany herauskam und Audrey Hepburn das kleine Schwarze von Hubertus de Givenchy dann getragen hat. Und genau dieser Hubertus de Givenchy hat sich damals eher aufs Kreative zurückziehen wollen, hat für das Geschäftliche einen starken Partner gesucht, dem er vertraute, und den hat er tatsächlich in Henri Racamier gesehen, hat also dann sein Modehaus an ihn verkauft, blieb selber Kreativdirektor. Er konnte ja nicht ahnen, dass Henri Racamier nicht mehr lange Président General sein würde und dass dann ausgerechnet der Terminator Arnault an seine Stelle rücken würde. Ja, und Arnault und de Givenchy, das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Ein paar Jahre durfte der dann noch Chefdesigner bleiben, aber dann wurde er abgesetzt und durch anderer großer Name John Galliano ersetzt. Ja. Aber Arnault dürfte schon durch diesen Givenchy-Deal eins erkannt haben, dieses Firmenjäger-Gen, was er ja spätestens seit der Machtübernahme bei LVMH in sich hatte, ja, also sozusagen das Golden Gecko-Gen allein, das würde nicht ausreichen, um einen Serial Acquirer im Luxussegment zu schaffen. Ja, Firmen zusammenkaufen, im Verbund günstiger einkaufen, Vertrieb synchronisieren, Overhead abbauen, schlagkräftige Einheit formen. Also dieses typische Serial Acquirer Playbook, das funktioniert im Einzelhandel. Ja. Siehe in Kanada, Alimentation Couche-Tard, diese ganzen kleinen Convenience Stores.
Spätis.
Das funktioniert bei Investitionsgütern. Siehe United Rentals in den USA, dieser Baumaschinenverleih. Das funktioniert bei technischen Geräten, wie beispielsweise Danaher, einer der ganz großen Serial Acquirer unserer Zeit. Das funktioniert auch bei Systemhäusern. Sehen wir selbst in Deutschland, wie Bechtle zum größten IT-Dienstleister Deutschlands geworden ist, Systemhaus, in dem die immer weiter übernommen haben. Aber im Luxussegment funktioniert das eben nicht. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, bei der Akquisition sitzen auf der anderen Seite in der Regel kreative Gründer oder zumindest deren Nachfahren, die nicht nur ein finanzielles Interesse haben, die nicht unbedingt den Preis maximieren wollen, sondern die vor allem ein kulturelles Erbe bewahren wollen und die sicher gehen wollen, dass ihre Marke, die Marke ihrer Vorfahren, in die richtigen Hände kommt und dort behutsam mit einer glaubwürdigen Vision weiterentwickelt wird. Das ist nicht nur Betriebswirtschaft. Und das Zweite ist eben, jedes Luxuslabel hat seine eigene Identität, die ja gerade der Kern dieser Desirability ist, die man ja dann als Aufkäufer auch bezahlen muss, ja, und deswegen erhalten muss. Jetzt stell dir vor, ein französisches IT-Unternehmen kauft eine italienische Softwarefirma und lagert dann Teile der Produktion nach Indien aus für die Programmierarbeiten. Tja, also solange das alles reibungslos funktioniert, finden die Kunden das toll. Jetzt denkt ihr dasselbe im Luxussegment. Da brauchst du nicht mal nach Indien auszulagern. Da ist schon Frankreich versus Italien kulturell, zumindest in Europa, ein Thema. Das wäre tödlich, das vernichtet Werte. Und insofern musste Arnault sich damals Ende der 80er Jahre auch als Persönlichkeit weiterentwickeln. Ja, von diesem Firmenjäger und Netzwerker hin zu einem glaubwürdigen Partner, der eben eine Plattform bereitstellt für die Weiterentwicklung von ikonischen Marken. Und damit sind wir eigentlich mittendrin in der DNA von LVMH.
Okay, aber erklär mir, was die DNA von LVMH bitte ist.
Ja, also du kannst auf die Website gehen von LVMH, da findest du, glaube ich, so 7 Business Principles. Dann habe ich ein paar Artikel gelesen, wo es dann in 3 gemacht wird, weil es ja auch immer eine schöne Zahl ist. Also ich hätte 4. Ich würde es mal auf 4 Punkte eindampfen. Ja. Erster Punkt hatten wir gerade, systematische Akquisition, ja, von ikonischen, vielfach Gründer- und familiengeführten Marken mit wirklich klarer High-End-Orientierung im Sinne von dem, was wiederum Oscar Wilde sagt, ich habe einen ganz einfachen Geschmack. Ich bin stets mit dem Besten zufrieden. Also ein Zielgruppenfokus, kein Branchenfokus, wie das jetzt bei so IT-Acquirern ist, wie zum Beispiel Constellation Software, sondern man kommt von der Zielgruppe her und das natürlich ganz im Sinne auch der Ursprünge des Unternehmens in den 1980er Jahren als Fashion and Leather, wie man es heute als Sparte nennt, nämlich Louis Vuitton und Dior, zusammen mit Wines and Spirits, also Moët Chandon und Hennessy, so den Nukleus gebildet haben. Und im Laufe der vergangenen 3 Jahrzehnte sind dann eben durch entsprechende Übernahmen weitere 2 Kernbereiche dazugekommen. Ja, einerseits Watches and Jewelry, wo man 1999 mit Tag Heuer und ein paar kleinen Uhrenmarken so ein erstes Ausrufezeichen gesetzt hat und dem sind dann ja 2 Mega-Akquisitionen gefolgt, nämlich 2011 Bulgari und 2020, und da werden wir natürlich noch drauf kommen, auch über die Börse gekauft, Tiffany & Co. Und der zweite Bereich ist Fragrance und Cosmetics, also Parfum und Beauty, wo der Game Changer, die Königsakquisition, schon 1994 passiert ist, nämlich Guerlain.
31 Jahre her, super. Zu Guerlain, gerade noch mal ein ganz kurzes, eine kleine Anekdote. Unser Kollege Tom hat uns darauf gestoßen. Ganz kurz, wenn ihr einen tollen Newsletter sucht, unser Scalable Bits and Pieces wird von Tom gemacht. Fantastisch, jeden Tag kommt der. Bitte abonnieren. Tolle Anekdoten, tolle Geschichte, tolle Analyse drin. Tom hat uns drauf gestoßen, hat gesagt, damals lief es bei Guerlain so ab, sehr interessant. Arnaud ist reingegangen, hat den guten Mann, der damals geleitet hat, hat ihn noch ein Parfum herstellen lassen. Der hat es dann wirklich, wirklich netterweise Heritage genannt, ja, quasi das Vermächtnis und danach war er raus. Komplett neues Management, komplett neue Produktion, Fertigung, alles Mögliche. Der Name ist geblieben, aber alles andere ist quasi Teil von Arnaud geworden, der mit seinem Playbook reingelaufen ist und das Ding zu seinem Ding gemacht hat.
Und dieses Playbook hat man dann auch in den beiden Stammsparten, also Fashion and Leather und Wine and Spirits, immer weiter ausgespielt, sodass LVMH inzwischen Heimat, so nennen sie es wirklich, für 75 sogenannte Maisons, also nicht Marken, sondern Häuser ist. Ja. Umsatzschwerpunkt ist dabei nach wie vor dieser Bereich Fashion and Leather mit den Kernmarken Louis Vuitton und Dior. Knapp 50%, ja, man geht davon aus, dass also wiederum 2 Drittel von Fashion und Leather wirklich die beiden Kernmarken sind. Beim Ertrag ist das Gewicht noch höher. 15,2 Milliarden von 19,6 Milliarden Euro Gewinn insgesamt im vergangenen Jahr kommen aus diesem Bereich rund um Mode und Lederwaren. Also Diversifikation ist so ein Ding, da können wir hinterher nochmal bei den Herausforderungen drüber
unbedingt
sprechen. Inwieweit ist das Konglomerat wirklich so diversifiziert, wie es auf den ersten Blick den Anschein hat?
Was kommt noch? Medien.
Ja, man leistet sich tatsächlich Medien, also beispielsweise die illustrierte Paris Match, die große Pariser Tageszeitung Le Parisien, die Wirtschaftszeitung Les Echos und interessanterweise sogar ein Börsenmagazin Investir. Ja, also
da kannst du dein Französisch aufbessern.
Ich könnte es tun. Ich müsste es dringend lesen, ja. Interessanterweise, die Bezüge zum Kerngeschäft die sind natürlich eher lose. Jetzt kann man sagen, ja gut, es ist auch wichtig, weil Luxus, Medienwirkung und so, dass man da vielleicht irgendwas platzieren kann. Aber man sollte eben nicht das unterschätzen, was wir schon nach Arnauds USA-Episode gesagt haben, dass er sehr darauf bedacht ist, wie sein Bild nach außen denn rüberkommt, wie er in den Medien erscheint. Und ja, da steckt natürlich auch so ein bisschen dieser Kontrollfetischismus mit drin, dass er über diese Medien natürlich schon mitbestimmt, wie gewisse Dinge in Frankreich dargestellt werden.
Und es ist auch ganz nett, nochmal die Analogie zu sehen. Das heißt, da ist jemand, der kauft sich Medien, der kauft sich traditionelle Medienhäuser und Marken, während auch zu der Zeit, als er noch der reichste Mann der Welt mal kurzzeitig war, während der aktuelle reichste Mann sich quasi die größte Meinungsplattform der Welt kauft.
Ja, parallel. Gut, das ist bei Arnaud natürlich schon sehr stark auf Frankreich positioniert, aber in Paris kommt eben niemand an ihm vorbei und die Strahlkraft dieses Medienbesitzes ist natürlich weitaus höher als der ökonomische direkte Wert. Das gilt übrigens auch noch für eine andere Beteiligung. Vor einigen Jahren hat sich LVMH mit 5% an der Société des Bains et de Mer beteiligt. Ja, das ist die Gesellschaft, die im Grunde die Besitztümer des Fürstentums von Monaco verwaltet. Ja, unter anderem den Immobilienbesitz, die Konzessionen. Man ist damit also Partner sozusagen von Fürst Renier und genau darum ging es. Also die fürstliche Familie hält 65%. Die Firma ist übrigens auch börsennotiert. Also wer schon immer ein Stück Monaco sich kaufen wollte, Société des Bains et de Mer, ziemlich enger Markt natürlich, absoluter Spezialwert. Und Arnaud hat damals auch gesagt, es zeigt einfach die Verbundenheit zwischen den Marken und der Fürstenfamilie. Er will halt einfach symbolisieren. Wir sind auch da drin überall mit dabei und das ist wieder dieses Thema systematische Akquisition. Deswegen, es passt am Ende schon alles ganz gut zusammen.
Absolut. Und es klingt sehr viel besser als Ferinel, die anderen Immobilien, die er mal hatte, die auch am Meer waren, zu teilen.
Ja, allein schon war es länger. Also am Ende haben wir noch einen Franzosen mit einem noch längeren, noch schöneren Namen. Ansonsten, wenn wir zurückkommen zur DNA, ja, zu diesem Thema systematische Akquisition. Der zweite wichtige Punkt ist die Eigenständigkeit dieser Maisons. Ja. Ja. Jede Marke hat ihr eigenes Management, ihre eigene kreative Linie, ihre eigene Marketing- und Vertriebsstrategie, natürlich ihre eigenen Läden und damit auch ihre eigene Identität, die für sich entwickelt wird. Ja. Also du kannst da eben keine klassischen Economies of Scale schaffen, schon gar nicht bei der vertikalen Integration, die ein anderer Grundsatz von LVMH ist. Also nicht alles outsourcen, sondern selber machen, was geht. Und da sind wir wieder bei den Dior-Parfums, die du schon erwähnt hast. Die lässt man eben nicht in Lizenz irgendwo produzieren, beispielsweise bei der börsennotierten Coty, die das ja für ganz viele Mittelmarken macht. Nein, man hat sich eine eigene Fabrik in Saint-Jean-de-Bray bei Orléans gebaut und kann eben auf diese Weise die Qualität sicherstellen. Ja. Alle Parfums, die du weltweit kaufen kannst von Dior Parfums, kommen aus Saint-Jean-de-Bray.
Und das ist toll. Und hier haben wir quasi die 180-Grad-Drehung zu unserem allerersten Podcast Deep Dive gemacht, nämlich zu Inditex. Wenn ihr den noch nicht gehört habt, hört euch unbedingt nochmal an, wo wir quasi das komplette Gegenteil erzählen. Wo der Gründer Amancio Ortega sehr schnell und sehr schlau die Economies of Scale verstanden und bedient hat.
Ja, sie funktionieren hier nicht in der klassischen Weise, aber man hat natürlich trotzdem Vorteile auf der Plattform. Beispielsweise, dass man innerhalb des Konzerns oder sagen wir über die Plattform unterschiedliche Zielgruppen auch unterschiedlich ansteuern kann, dass man bestimmte Stärken von Marken unterschiedlich aussteuern kann. Wir sehen das gerade ganz gut im Bereich Fashion and Leather. Ja, Louis Vuitton ist in den letzten Jahren zunehmend poppiger geworden, auch ein bisschen flashy, vielleicht auch schon wieder ein bisschen aufdringlich, so wie das in den 1990er Jahren war. Aber man kann sich das leisten, weil man ja für die Kunden, die so eher den distinguierten Luxus mögen, mit Dior ein zweites ganz starkes Standbein hat. Ja, und dann hat man eben auch noch andere Marken, wie beispielsweise eine Loro Piana. Kaschmirjäckchen. Alex, könnte ich mir gut vorstellen. Ich habe extra mal geguckt. Was kostet so ein Kaschmirjäckchen? 16.700 Euro. Kannst du sogar online kaufen. Dann bist du dabei. Ja, das ist dann eben das High-End für diejenigen, die extrem nachhaltige Materialien in allerhöchster Verarbeitungsqualität suchen. Und das ist eben die Economies of Scale einer solchen Plattform, dass du das sehr zielgruppengerecht ansteuern kannst. Und Loro Piana ist ja sowieso auch ein gutes Beispiel für dieses Thema Eigenständigkeit. Wie wird das denn umgesetzt? Man hat das übernommen 2013 für damals 2 Milliarden Euro, ne, beim Umsatz von 700 Millionen Euro damals. Da haben viele gesagt, puh, das ist aber teuer, ne? Heute weißt du, also dreimal Umsatz für so einen Kaschmir-Spezialisten, das war eigentlich ein Schnäppchen, denn Brunello Cucinelli wird heute mit 7-mal Umsatz bewertet. Also das war noch eine gute Zeit. Aber worauf ich hinaus wollte, Eigenständigkeit. 80% hat LVMH gekauft, 20% sind bei den beiden Brüdern geblieben, die das Unternehmen nach wie vor führen, die also dadurch nach wie vor Skin in the Game haben.
Ja. Und ich möchte betonen, auch ich kann mir so ein Kaschmirjäckchen sehr gut vorstellen.
Ja, also es würde dir auch sehr, sehr gut stehen. Und also einfach mal auf die Website gehen, Leute. Macht ein bisschen Umsatz bei LVMH. Drittes Thema, wenn wir über die DNA des Unternehmens sprechen. Nochmal zu diesem Thema Skalierungsvorteile. Synergien. Ja, also ich weiß, Synergien ist immer ganz schlimm bei allem, wo Fusionen in den Raum gestellt werden, gibt es immer ganz viele Synergien und zusammen sind wir alle besser. Aber dieses Playbook, wie eine Firma bei LV funktionieren muss, welche Prozesse hinten dran stehen, in der Analyse beispielsweise von Kundenbedürfnissen, in der Kreation, die lassen sich natürlich durchaus übertragen. Nicht umsonst war man auch so erfolgreich und so schnell damit, ein Brand wie Tiffany, der so ein bisschen Glanz verloren hatte in den 2010er Jahren, relativ schnell drehen zu können. Und hinzu kommt halt ein ganz wesentlicher Punkt und das ist auf so einer Plattform die Antizipation von Trends. 75 Maisons auf einer Plattform. Das ergibt eine Unmenge von Eindrücken, vor allem aber von Datenpunkten, die in der Zentrale in Paris zusammenlaufen und jederzeit ein wahnsinnig detailliertes Bild von dem bieten, was wir Luxuskonjunktur nennen. Die wissen in Echtzeit, wie diese Konjunktur aussieht und können damit in den einzelnen Maisons eben Entscheidungen treffen. Und da wirkt diese Diversifikation dann trotzdem wieder.
Und da ist es natürlich auch wichtig, dass du die wirklich physische Nähe zum Kunden hast. Ja, quasi. Du hast zwar gerade gesagt, guckt mal auf die Website, schaut euch das mal an, sorgt mal für Umsatz. Ja, ja, aber eigentlich reden wir hier von Fifth Avenue, wir reden hier von den Champs-Élysées, wir reden, wo sind wir hier in Berlin?
Was natürlich, ist hier, was auf dem Kurfürstendamm.
Der Kuhdamm.
Ja, natürlich. Louis Vuitton war früher in der Friedrichstraße, aber die Friedrichstraße ist ja so ein bisschen verloddert, die Hoffnungen haben sich nicht erfüllt und alle großen Marken, angefangen damals mit Hermes vor über 20 Jahren, sind wieder zurück auf den Kuhdamm. Ja. Ja, und zwar auch alle wirklich ganz eng zusammen, also wenn man da Luxus-Shopping machen, also man braucht sich nicht viel zu bewegen.
Das sind 300 Meter, einmal hoch, einmal wieder runter, genau, da hast du alles beisammen, genau, darauf wurde Wert gelegt, ja, dass du gesagt hast, wir wollen dieses Erlebnis haben. Und zwar Erlebnis nicht im Event-Charakter oder sowas. Nein, es ist dieses sich quasi wirklich gestreichelt fühlen von Leuten, die einen genau verstehen und genau wissen, was man eigentlich haben möchte, wenn man in der Lage ist und willens ist, doch etwas tiefer in die Tasche zu greifen.
Ja, Immobilien in 1A-Lagen und dann mit atemberaubender Architektur. Also wann immer man irgendwo in eine Stadt kommt, wo ein bisschen Platz war für den Louis Vuitton Flagship Store, dann sieht man dort wirklich großartige Bauwerke, die einfach ein Stadtbild auch kulturell bereichern, die Leuchttürme sind. Und Leuchttürme schafft man natürlich auch in der Heimat in Paris. Also man hat ja das Kaufhaus Samaritaine am Pont Neuf vor einigen Jahren schließen müssen, hat es umfangreich saniert, glanzvoll wiedereröffnet. Das 1838 gegründete Kaufhaus Bon Marché, Rive Gauche, gehört auch zu LVMH. Naja, und dann kann man immer sagen, naja, das sind halt so Leuchttürme, das ist halt so ein Spielzeug, was man sich leistet. Ja, aber in diese Leuchttürme kommen jeden Tag tausende Menschen und kaufen dort ein. Und dann hast du wieder etwas Datenpunkte. Und da kannst du dann wirklich im Kaufhaus unterschiedliche Marken auch mal gegeneinander ausspielen. Du erfährst wahnsinnig viel über das Verhältnis zu Marken und über die Positionierung deiner Marken. Und insofern, das ist mehr als nur etwas, was man in die Galerie hält, weil es schön aussieht oder weil sich Arnault eben diesen schöngeistigen Anspruch geben möchte. Und wenn wir beim Thema synergetische Plattform sind, dann müssen wir auch noch über weitere Aktivitäten sprechen, nämlich im Handel. Also ich gebe zu, dass jetzt die Kosmetik- und Beauty-Kette Sephora nicht so unbedingt Strahlwirkung hat, ja. Und auch die DFS-Shops, die Duty-Free-Shops, die man auch schon in den 90er Jahren gekauft hat, naja, wirklich glamourös sind die nicht. Aber es sind wieder Points of Sale. Da wird wieder etwas verkauft. Da ist wieder Kontakt mit dem Kunden. Und natürlich gerade bei Sephora auch die Verlängerung der Wertschöpfungskette für die eigenen Beauty-Produkte. Gleichzeitig sieht man halt auch, was kaufen die Kunden denn sonst noch? Und damit kannst du ja wieder sehen, was musst du denn eigentlich anbieten? Und insofern zählt auch das alles zu diesem Thema synergetische Plattform. Wenn man sich einmal von dem Gedanken freigemacht hat, dass Synergie heißt Bündelung von Einkaufsmacht. Wir haben es hier nicht mit einem Chemiekonzern zu tun und deswegen sind Prozesse anders, sie sind einfach komplexer.
So, Christian, du hast gerade von vier Säulen war die Rede. Wir haben jetzt systematische Akquisitionen, wir haben die Eigenständigkeit der Maisons und wir haben die synergetische Plattform. Was ist Nummer vier?
Tja, das ist das knallharte Private Equity Denken, was Bernard Arnault nach wie vor innewohnt. Ne? Also er mag ja irgendwie sich so einen schön geistigen Pelz gegeben haben, aber da steckt noch immer der Firmenjäger drin und auch ein Meister der Unternehmensstrukturierung. Das macht er nicht allein, sondern er hat wirklich seit Ewigkeiten sehr, sehr gute Berater, auch was steuerliche Themen in Frankreich angeht. Wie bei anderen Mogulen in Frankreich, beispielsweise Vincent Bolloré, der ja auch börsennotiert ist mit einer ganzen Reihe von Firmen, hat er ein ziemlich verschachteltes Reich. Und wenn jetzt also auf der LVMH-Website steht, dass die Arnault Family Group 48,6% der Anteile am Unternehmen hält, dann ist das nur eine, ich sag mal, aggregierte Wahrheit. Ja, durch Mehrfachstimmrechte besitzt die Familie sogar eine Kontrollmehrheit und dazu sind diese Aktienpakete auf unterschiedliche Vehikel aufgeteilt, wobei der Löwenanteil 42% bei der nach wie vor börsennotierten Christian Dior SA liegt. Die findet man nach wie vor auch in der Scalable App, aber man sollte nicht glauben, dass man sich damit isoliert, separat, gezielt nochmal eine Beteiligung an der Modemarke Dior innerhalb des LVMH-Konzerns sichert, sondern das ist nichts anderes als eine Holding für die LVMH-Anteile, die wiederum dann von der Familie Arnault gehalten werden. Insofern hat man da immer einen kleinen Discount, aber wenn man auf die Zahlen schaut, das wird halt alles rein konsolidiert. Der Umsatz von Dior ist exakt identisch mit dem Umsatz von LVMH. Dazu ist wichtig, wenn wir jetzt auch mal so aus Börsensicht gucken, nicht überall, wo scheinbar LVMH draufsteht, ist auch LVMH drin. Zumindest nicht komplett. Ja, also Birkenstock.
Da ging wurde, vor Jahren rum, ja.
Ja, da wurde genau. In den Medien immer geschrieben, dass dieser Sandalenhersteller zu LVMH gehöre. Aber das stimmt so nicht. Das ist nur mittelbar der Fall. Denn 2016 haben LVMH und die Familie Arnault sich entschieden, ihr Beteiligungsgeschäft zusammen mit einer amerikanischen Private Equity Gesellschaft, nämlich Catterton, zu machen. Ja. Sie haben ein Joint Venture gegründet, 60-40, 60 Catterton, 40% LVMH und Familie Arnault. Das ganze Ding heißt Al Catterton. Und diese Beteiligungen werden eben dann für externe Investoren auch verwaltet. Das ist ein klassischer Private Equity Fund, der extern Geld einsammelt, 37 Milliarden Dollar immerhin Assets under Management hat und spezialisiert ist auf Konsumermarken. Und da zählen dann eben Birkenstock dazu, da zählt auch eine Etro dazu und ansonsten auch eine ganze Reihe von Marken, die nicht so richtig auf die Plattform passen würden. Aber man verdient eben mit und man gibt natürlich auch Know-how bei der Entwicklung von Marken drin, wenn es vielleicht nicht Luxus ist, aber Premium Lifestyle. Du hast eben auch Rimowa erwähnt. Rimowa hat damals tatsächlich noch LVMH gekauft, 2016 direkt in den Konzern genommen. Das war auch schon grenzwertig, so von diesem High-End-Anspruch, aber bei Birkenstock war der nicht mehr da. Aber man weiß halt, wie man solche Marken entwickelt. Deswegen ist auch cool, man hat auch dafür wieder ein Vehikel. Und dann, wo wir beim Thema Private Equity sind, Private Equity kauft ja nicht nur, sondern verkauft ja auch. Und auch das kann Arnaud, ja. Wenn eine Marke nicht mehr zur Plattform passt, dann wird sie verkauft. Beispielsweise Donna Karan, DKNY. 2016 für 650 Millionen Dollar verkauft an die börsennotierte Modeholding G3. Naja, die ist heute insgesamt nur 1,2 Milliarden Dollar wert. Also es scheint, die haben noch andere Marken. Also es scheint ein ganz guter Deal gewesen zu sein, den Arnaud da gemacht hat. Und aktuell hat man sich bei Stella McCartney zurückgezogen und ihr wieder die ursprünglichen 49% verkauft. Man hatte auch mal so ein Joint Venture mit De Beers, ja, Diamanten. Auch so ein Thema, was eigentlich ja so im Luxusbereich ganz toll ist. Und da wollte man dann Sourcing machen, insbesondere für die Schmuckmarken natürlich, aber das hat nicht funktioniert. Und wenn man sich anschaut, wie es bei De Beers aussieht, wie auch Anglo-American darunter leidet, muss man auch da sagen, tja, da ist man 2017 wohl noch zum richtigen Zeitpunkt ausgestiegen. Und ein letztes Thema zum Themenkomplex Private Equity Playbook, ja, auch da wieder, dass Arnaud, so sehr er auch Schöngeist sein mag, das knallharte Verhandeln nicht verlernt hat, das wurde ja 2020 öffentlich, als er während der Pandemie mit allerlei rechtlichen Winkelzügen den Preis für Tiffany und Co. gedrückt hat. Er wollte die vor der Pandemie ja schon übernehmen. Der Preis war da eigentlich auf 135 Dollar festgelegt, war ja börsliches Übernahmeangebot. Und dann geriet das alles ja so ein bisschen ins Rutschen. Und dann hat er wirklich alle Register gezogen, um den Preis auf 131,50 zu drücken. Und Medienberichten zufolge soll er dabei sogar den französischen Präsidenten eingeschaltet haben. Denn es war die Zeit, wo Trump noch Präsident war, immer dieses Thema Zölle mit drin stand. Also wirklich voll die politische Karte gespielt haben, die auch so ein bisschen privates Netzwerk ist, denn seine Tochter Delphine ist seit vielen Jahren eng befreundet mit Brigitte Macron, der Frau des französischen Präsidenten. Aber all das, also das ganz große Besteck rausgeholt, um am Ende von 135 auf 131,50 zu kommen. In absoluten Zahlen ist natürlich viel Geld. Er hat 425 Millionen Dollar da gespart. Aber das zeigt, ne? Also trotz dieses immensen Erfolges, trotz dieser ganzen Inszenierung, er quetscht immer noch gern die Zitrone aus.
Und er hat offenbar nur Erfolg.
Ja, so scheint es. Wir haben zumindest über die eine Geschichte in den USA noch streiten können. War das nun ein Erfolg oder war es keiner? Da scheiden sich die Geister. Aber es gibt auch in der Geschichte von Bernard Arnault und von LVMH eine ganze Reihe dunkler Flecken. Mhm. Ja, also über diesen Kontrollfetischismus mit Blick auf Medien haben wir ja schon gesprochen. Auch diese leicht plutokratische Ader, ja, ist etwas, was ihn nicht sympathisch macht. Dann gab es einen Skandal, dass man es mit dem Arbeitsschutz vielleicht nicht so eng nimmt. Also ein Zulieferer in Italien wurde durchsucht und es wurde festgestellt, da arbeiteten illegal eingewanderte Chinesen und die arbeiteten dort nicht nur, sondern die schliefen da auch und die Ermittlungsbehörden stellten fest, das Personal habe, ich zitiere mal, unter hygienischen und gesundheitlichen Bedingungen gelebt und gearbeitet, die unter dem für einen ethischen Ansatz erforderlichen Minimum liegen. Ja, also wenn das stimmt, Ermittlungen laufen, dann ist das natürlich nicht nur gesetzeswidrig, sondern auch extrem gefährlich für den Brand. Denn Luxus steht ja auch in der Wahrnehmung vieler Konsumenten für nachhaltigen Konsum. Dass man sich eben nicht jedes Jahr neues Portemonnaie kauft, sondern 10 Jahre auf das Ding aufpasst, bis es dann wirklich so wie das hier auseinanderfällt.
Ja, ganz genau. Wann ist es gekauft worden?
Ich habe es gekauft, glaube ich, irgendwann 2013. Ich weiß noch, wann ich es in Betrieb genommen habe, nämlich in der Nacht, als Deutschland Fußball-Weltmeister wurde durch das Tor von Mario Götze. Habe ich tatsächlich da gesessen vorm Fernseher und umsortiert, weil ich das vorher Freunden versprochen hatte. Und jetzt wird es, jetzt werde ich es aber hier austauschen, weil es fällt jetzt wirklich auseinander. Und jetzt wird es also auch hier Requisite bei uns im Studio.
Ihr wisst, was Christian Röhl im Sommer, im Juli 2014 gemacht hat. Er ist nicht aufgestanden und hat die Fahne geschwenkt. Nein, er hat sein Portemonnaie umsortiert.
Ja, das ist die Fahne habe ich dann danach geschwenkt.
Okay, fein. Aber immerhin true to form, sehr schön.
Ja, aber wir waren bei den dunklen Schatten über LVMH und das ist nicht, dass dieses Portemonnaie nach 10 Jahren wirklich auseinanderfällt. Das darf es dann auch bei dieser Beanspruchung. Aber es gibt eben zwei epische Niederlagen, die Arnaud in seiner Kernkompetenz als Firmenjäger erlitten hat. Zwei absolute Königsdeals, auch noch im eigenen Land in Frankreich, bei denen er den Kürzeren gezogen hat.
Beide geplatzt. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich bin gespannt, ob es eigenes Verschulden ist, ob er doch nicht the art of the deal beherrscht, wie du jetzt gerade, du hast ja hingeleitet, dass dieser Mensch noch quasi die Zitrone ausquetscht, wie du gesagt hast, dass es um 400 Millionen geht in einem Deal, der sehr viel größer sein kann. Oder ob es auf was ganz anderem gelegen hat. Und vor allem bin ich auf die beiden Marken gespannt.
Es ist natürlich blöd. Na, er hat 75 Marken im Reich. Ja. Also das hat er hat über 60 erfolgreiche Transaktionen gemacht. Ja. Ja, wir haben jetzt nicht das Zustandekommen der Übernahme von Loro Piano oder Guerlain im Einzelnen beleuchtet. Ja, auch obwohl auch das spannend ist. Jetzt gehen wir ausgerechnet wieder negativ. Wir sind auf die beiden Deals ein, die schiefgegangen sind. Aber man muss ja sagen, es ist ja trotzdem ziemlich gut gelaufen. Und naja, ob es jetzt so schlimm ist, dass sie schiefgegangen sind, das muss man dann auch mal hinterher sehen. Ja, das erste war der Gucci-Deal. Gucci ist ja ohnehin eine Story für sich, wurde ja auch verfilmt, muss man unbedingt gesehen haben. Und House of Gucci endet ja damit, dass Maurizio Gucci, dargestellt von Adam Driver, den verbliebenen Anteil am Familienunternehmen an Private Equity Investoren verkauft bei so einem Essen, bevor er dann 1995 von seiner Ex-Frau Patrizia Reggiani, meisterhaft dargestellt von Lady Gaga, ermordet wurde. Und genau an der Stelle geht die Saga bei uns weiter. Denn die Investoren, die brachten Gucci relativ zügig, noch 1995, an die Börse. Und das lief dann gut, weil die Marke war ja zwischenzeitlich ziemlich verloddert. Aber ein junger Designer namens Tom Ford, ja, auch heute eine Ikone, hatte sie dann zur neuer Blüte geführt. Und da erwachte bei Bernard Arnault natürlich die Begehrlichkeit. Da war sie wieder, diese Desirability, zusammen eben mit diesem Firmenjäger gehen. Denn er sah einen Vorteil, er musste sich jetzt nicht mit Erben und Familien und Gründern beschäftigen, sondern konnte über die Börse still und heimlich Aktien kaufen. Ja, das ging damals wirklich noch still und heimlich. Die Meldepflichten waren in Italien auch noch deutlich laxer. Und das hat er dann gemacht, so peu à peu eingesammelt. Und im März 1999 machte er dann öffentlich, dass er ein Drittel der Anteile zusammengekauft hat. Und ja, also Tom Ford und der CEO Domenico De Sole, die wollten partout nicht Teil von LVMH werden, sondern ihre Eigenständigkeit bewahren und schon gar nicht mit Arnaud irgendwas zusammen. Aber Arnaud war natürlich total überzeugt, früher oder später würde dieser Deal durchgehen und De Sole würde enden wie Racamier oder Hubertus de Givenchy, nämlich draußen.
Da draußen, weit weg. Aber es gibt einen anderen, der da noch rumläuft. Ja. Und zwar ein Mensch, der eigentlich älter ist, also der sehr viel älter ist, 13 Jahre sogar, würde man sagen, es ist fast eine Generation Unterschied. François Pinault,
also der Name klingt ja auch so schön, ja, man würde sagen Arnaud Pinault, die müssen ja viel gemeinsam haben. Nee, haben sie nicht. Also du hast das ja eingangs wunderbar erzählt, Arnaud, aus diesen doch, naja, so beginnend großbürgerlichen Verhältnissen auf jeden Fall, Friedrich Merz würde sagen, obere Mittelschicht.
Die obere Mittelschicht.
Aus der kam 1000, also wirklich alles auch diese Ausbildung an der École Polytechnique, schon alles so ein bisschen upper class, und dann kam plötzlich dieser Pinault, 13 Jahre älter als Arnaud, geboren in der Bretagne. Das ist natürlich für jemanden, der in Paris zu Hause ist, ne? Man guckt da ganz weit hin. Ja.
Quasi barfuß. Der kam barfuß da auf die Welt und hat sich da hochgearbeitet, hat relativ früh die Schule schon verlassen. Da ist nichts mit École Polytechnique gewesen.
Mit 16 die Schule geschmissen und dann im väterlichen Sägewerk gearbeitet, daraus einen richtig großen Holz- und Baustoffhandel gemacht. Und ja, dann fand er das irgendwie mit dem Handeln ganz gut, dass er dachte, okay, das kann man vielleicht auch eine Klasse höher machen. Und dann kaufte er sich tatsächlich einige französische Ikonen zusammen im Handel, nämlich die Kaufhäuser Printemps und Redoute sowie die Buchhandlung Fnac. Ja, also in den Augen von Arnaud ein absoluter Parvenu. Und was macht ausgerechnet dieser Pinault? Der schafft es, einen Draht zum Gucci-Management, zu Dessole und zu Ford aufzubauen, der Gestalt, dass Gucci ihn zuließ für eine Kapitalerhöhung. Also so eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts, ja, Thema unter anderem für Marc Tüngler von der DSW auch. Und dadurch konnte nur Gucci Geld einbringen und damit Anteile kaufen, alle anderen runter verwässern. Und nach dieser Kapitalerhöhung hatte Pinault plötzlich 42% am Unternehmen.
Und wie man Arnaud kennt, zieht er sich zurück, ne, gibt natürlich schnell auf, völlig klar, ja, naja, gut, der Bessere hat gewonnen, da kann man nichts machen. Ja. Na gut, da war wohl jemand schlauer und ehrgeiziger und hungriger.
Das hat er tatsächlich zugegeben, aber erst Jahre später, denn wie damals bei Racamier zog Arnaud alle Register, lancierte ein Übernahmeangebot, mobilisierte natürlich auch die Medien, seine Medien. Und zog vor Gericht. Aber am Ende hat das alles nichts genutzt. 2001 hatten die irgendwie einen dreistelligen Millionenbetrag für Rechtsanwälte und Investmentbanken verplempert. Die Stammgeschäfte, muss man auch sagen, hatten sie über diesen Übernahmekampf ein bisschen vernachlässigt, war ja auch wirtschaftlich dann eine relativ schwierige Zeit. Und dann irgendwann hat Arnaud tatsächlich eingesehen, er kann nichts machen, hat die Aktien zähneknirschend an Pinault verkauft. Und für Pinault wurde das Ganze dann zum Nukleus seiner eigenen Gruppe. Ja, gemeinsam mit seinem Sohn hat er dann Kering aufgebaut, wie wir es heute als börsennotierte Firma kennen. Sein Sohn hat sowieso, also François-Henri Pinault, hat so irgendwie so eine Glamour-Ader. Er hat einen Sohn mit Linda Evangelista, ist verheiratet mit Salma Hayek. Und gemeinsam haben sie dann neben Gucci noch Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga sich gekauft und daraus eine eigene Luxusgruppe gemacht. Die Kaufhäuser, Pinault, Printemps, Redoute, die Buchhandlung, das haben sie alles inzwischen abgestoßen.
Ich sehe die Chance, da einen eigenen Podcast rauszumachen. Das ist doch mal ein Deep Dive.
Die Story von Gucci und Kering natürlich. Ja. Ja, man muss halt auch sagen, Kering, 17,2 Milliarden Euro Umsatz, nur ein Fünftel von LVMH, an der Börse deutlich schlechter gelaufen. Ja, also wenn wir jetzt mal seit 2002, seit dem Ende des Übernahmekampfs gucken, Kering, früher Pinault Printemps Redoute, 94% plus, LVMH 1300% plus. Muss er nicht böse sein, der Arnaud, aber diese Rivalität zwischen den beiden Männern, Arnaud und Pinault, die ist wirklich geblieben. Ja, beide versuchen sich in ihren Kunstsammlungen und ihren Museen zu übertrumpfen und Pinault hatte dann 2019 auch wenige Stunden, nachdem das Feuer in Notre Dame erloschen war, gleich nach außen gegeben, er spendet 100 Millionen Dollar für die für den Wiederaufbau. Ja. Aber Arnault kam sofort und hat verdoppelt, 200 Millionen, hat dann ein riesiges Spektakel aus dieser Wiedereröffnung gemacht. Ja. Und ja, vielleicht auch das zur Abrundung, auch für Tom Ford ging die Sache damals ganz gut aus. Er ging dann schnell von Gucci weg, also ist auch nicht beim neuen Eigentümer geblieben, hat 2004 gemeinsam mit Domenico De Sole, seinem damaligen CEO, sein eigenes Label gegründet und das haben sie 2023 dann für knapp 3 Milliarden an Estée Lauder verkauft, an den Kosmetikriesen, der ja momentan so ein bisschen schwankt und wankt und die Modesparte ist inzwischen bei Hermenegildo Zegna gelandet, auch Zegna ja über einen SPAC-Börsengang inzwischen handelbar und da sieht man wieder, also Mode und Aktien hat schon eine ganze Menge miteinander zu tun.
Absolut. Und das war die eine Schlappe, muss man sagen. Ja, das ist natürlich, wie du gesagt hast, ein bisschen unfair quasi auf das eine Mottenloch im Kaschmir-Pullover hinzuweisen, aber es gibt ja noch ein zweites. Ein zweites, ja, das vielleicht sogar noch mehr wehgetan hat.
Ja, das war, weil es wirklich dann komplett im Land war. Ne? Also es ist nicht nur um eine italienische Marke gegen einen Franzosen verloren, sondern gegen Franzosen im Land. Ja, das war Hermès, das war 10 Jahre später. Im Jahr 2010 offenbarte Arnault nämlich plötzlich, dass er über die Börse 14% an Hermès zusammengekauft hatte. Und also der Produzent der legendären Birkin Bag ist natürlich absolut Beuteschema für ihn gewesen. Und das Dumme ist, eigentlich wären Aktienkäufe in dieser Höhe damals meldepflichtig gewesen, aber Arnault hat es dann trickreich verschleiert mit irgendwelchen Derivategeschäften und als es dann in der Öffentlichkeit war, hat er einfach ungeniert weiter zugekauft. Und das Ganze dann auch garniert mit so Nadelstichen gegen die Familie Hermès. Die hatte damals 3/4 der Aktien. Der Streubesitz war also zusammengeschrumpelt. Allerdings waren diese 3/4 verteilt auf ein paar Dutzend Nachfahren von Thierry Hermès, der ja übrigens 1814 aus Krefeld nach Paris ausgewandert ist.
Vor wem ist der denn geflohen? Vor welchem
Politiker? Wollte sein Glück als Sattlermeister suchen. Ja, also und unter diesen Nachfahren wollte Arnault eben systematisch Zwietracht sehen, hat aber nicht funktioniert, wie gewünscht. Die Familie entschloss sich nämlich tatsächlich zu einem Pooling ihrer Aktien. Dagegen kannst du nichts machen. Allerdings, normalerweise bedeutet so ein Poolvertrag, du musst ein Übernahmeangebot vorlegen. In Deutschland ist das übrigens auch schon der Fall, wenn man das bei 30% Schwelle hat. Da waren die deutlich drüber. Und für dieses Übernahmeangebot, für die restlichen Anteile, hätte die Familie damals vielleicht nicht unbedingt das Geld gehabt. Das war die Chance, auf die Arnault natürlich auch gelauert hat. Aber da an dieser Stelle haben ihm seine politischen Netzwerke ausnahmsweise mal nichts genutzt, sondern sogar im Gegenteil. Denn erstens, die Familie Hermès hat eine Ausnahmegenehmigung der französischen Börsenaufsicht erhalten, dass sie kein Übernahmeangebot trotz des Poolings vorlegen müssen. Und zweitens, Arnault wurde für diese Derivategeschäfte mit einer Geldstrafe belegt. Und das ist natürlich auch etwas, was für den Ruf nicht besonders schön ist. Er hat dann mit der Familie Frieden geschlossen, sich verpflichtet, die Hermès-Aktien sukzessive an die eigenen Aktionäre auszukehren, hat selber nur ein bisschen was behalten, was aber dann auch sukzessive in den Markt gegeben hat. So blieb dann am Ende irgendwie ja ein unternehmerischer Gewinn auf die Aktien, aber schon auch eine immense Demütigung. Ja. Gerade natürlich, weil sich Hermès in den letzten Jahren so wahnsinnig gut entwickelt hat. Ja. Ich meine, Hermès ist Ende Februar 285 Milliarden Euro wert gewesen. Nur 50 Milliarden weniger als LVMH. Und das Ganze mit 15 Milliarden Umsatz nur, also einem Sechstel von LVMH. Naja, und wenn man jetzt auf die Aktie guckt, ne, muss man sagen, LVMH seit 2014, seit der Frieden geschlossen wurde, plus 430%, Hermès plus 900%. Das ist ein Ten-Bagger. Mhm. So, und jetzt gehen dann manche Leute hin und sagen, tja, also wenn der Arnault damals auch noch Hermès bekommen hätte, dann wäre er ja heute, wenn man das zusammenrechnet, reicher als Elon Musk, mit weitem Vorsprung der reichste Mensch der Welt. Wobei, also bei allem Respekt vor der Plattform von LVMH, würde ich nicht unbedingt als gesichert ansehen, dass sich Hermès, was ja doch eine sehr spezielle Identität hat, im Rahmen des LVMH-Konglomerats genauso gut entwickelt hätte wie jetzt und dass die Marke so viel Börsenwert innerhalb des Konglomerats generiert hätte. Ich glaube, hier spielt schon eine sehr große Rolle, dass Hermès an der Börse die wertvollste und am besten angesehenste, prestigiöseste Marke überhaupt ist. Auf dem Niveau gibt es nur noch Brunello Cucinelli und Ferrari im absoluten High-End. Und insofern werden da Knappheitspreise geknackt.
Und damit sind wir in der Gegenwart, sind wir beim Jetzt. Wir haben 75 Maisons, wie du schon ein paar Mal gesagt hast. Wir haben 85 Milliarden Umsatz, aber 2024 ist was passiert, nämlich ein leichter Umsatzrückgang. Ja, Gewinn ist sogar um 17% zurückgegangen. Christian, ist das Ende der Erfolgsgeschichte jetzt?
Na, also LVMH hat in den letzten Jahren zunächst mal eine immense, Thema hatten wir auch, Skalierung geschafft. Ja, Umsatz ist heute 57% höher als 2019. Der Gewinn ist sogar um 75% geklettert. Ja, eben nicht zuletzt auch natürlich wegen der Pandemie, weil Menschen kein Geld fürs Ausgehen oder fürs Reisen ausgeben konnten, haben sie sich irgendwie auch Menschen abseits der klassischen Kernklientel, zum Beispiel eine Handtasche von Louis Vuitton oder irgendwie Accessoires von Dior, geleistet. Ja. Und dieser Sondereffekt fällt nun weg, beziehungsweise gerade auch das schwierige Konsumklima, das packt LVMH jetzt durch die Skalierung eben stärker. Das Unternehmen ist dadurch ein bisschen anfälliger geworden für zyklische Schwankungen. Es ist eben nicht mehr in Summe über alle Marken hinweg so hoch positioniert wie beispielsweise eine Hermès. Dazu spürt LVMH bei Champagner und Spirituosen dieselben Probleme wie eine Diageo, wie eine David Campari, wie eine Pernod Ricard. Man hat das im Reopening damals nach der Pandemie mit den Preissteigerungen richtig überzogen und jetzt werden die Budgets wieder schmaler und folglich gehen die Absätze zurück. Also in dem ganzen Umfeld ist es auf jeden Fall ein Erfolg, wenn der Konzern sich auf dem jetzt erreichten Niveau irgendwie stabilisieren kann, kurzfristig. Ja, denn 85 Milliarden Euro Umsatz, das kann nicht mehr Luxus pur sein. Das ist nicht mehr Ferrari, das ist nicht mehr Hermès, das ist nicht Brunello Cucinelli. Ja, und gerade wenn wir über diese Abhängigkeit von kurzfristigeren Konsumtrends sprechen, dann müssen wir mit Blick auf die nächsten 5 bis 10 Jahre natürlich trotzdem fragen, wo soll das Wachstum herkommen?
Insofern ist es ja eigentlich schon ein schöner Erfolg, wenn der Konzern sich auf dem derzeit erreichten Level einigermaßen so stabilisieren kann. Ja, also zumindest zumal 85 Milliarden Umsatz, das ist schon nicht mehr, das kann ja gar nicht mehr Luxus pur sein. Das ist ja, das ist nicht mehr dann Ferrari oder Hermès oder Cucinelli, sondern da steckt auch, und das ist ein hässliches Wort, und da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, da steckt nicht nur noch Luxus drin, sondern so ein bisschen Premium Lifestyle. Ja, eine Sache, vor der, auch wenn Arno selber den Begriff Luxus gar nicht mag, aber das, was ich gerade gesagt habe, Premium Lifestyle, dürfte ihm noch sehr viel weniger gefallen. So, aber dann schauen wir mal drauf, auf die nächsten fünf bis zehn Jahre so. Wo kommt denn nächstes Wachstum dann her?
Naja, also organisch sollten, wenn das Konsumklima sich wieder aufhält, schon so 2, 3, 4, 5% Umsatzwachstum drin sein, ja, dann kann man ja immer noch die Margen verbessern und dann kann der Gewinn überproportional zulegen. Potenzial dafür gibt es übrigens auch genug, ja, also in der Sparte Parfum und Kosmetik kommt man auf eine operative Marge von 8%. Während die Luxussparte von L'Oréal 22,3% schafft. Also da ist im Playbook auch noch ein bisschen Spielraum für betriebswirtschaftliche Optimierung. Ja? Nur diese 10% Wachstum, diesen Durchschnitt der vergangenen 37 Jahre, also den wird Arnaud auch weiterhin nur schaffen durch Übernahmen. Und da steht er letztendlich vor demselben Problem wie Warren Buffett. Deals brauchen einfach eine gewisse Größe, damit sie einfach substanziellen Einfluss auf das Geschäft haben. Ich meine, kannst du ja einfach ausrechnen. Wenn du eine Firma kaufst mit 2,5 Milliarden Euro Umsatz und das ist im eigentlichen Core-Luxury-Bereich schon eine Hausnummer, ja, dann wären das im Konzern gerade mal 3% mehr Umsatz. Ne? Also da braucht man schon die Elefantenbüchse, die man rausholen muss, aber du brauchst eben auch den Elefanten. Natürlich wird LVMH auch weiterhin kleine Deals machen, allein für die Datenbasis, um Trends zu antizipieren und um einfach dieses Spinnennetz weiter zu weben. Ja?
Zum Beispiel?
Was ja, haben also wir da? Vielleicht kleine Kostprobe. Telios, ja, der italienische Optikspezialist im LVMH-Reich, hat gerade beim Bundeskartellamt den Einstieg beim Hersteller dieses Nasenfahrrads, also sprich bei der Berliner Brillenmanufaktur Mikita, beantragt, tatsächlich mal in der Kita gegründet worden. Ja, das ist so ein Beispiel für ein kleineres Unternehmen. Und Al Catterton, die Private Equity Gesellschaft, ist neuerdings engagiert beim japanischen Inlabel Capital. Aber
das ist wirklich sehr, sehr kleine
Hausnummern. Es ist klein, aber es ist wichtig, dass du auch was über, gerade wenn du so regional bist, dass du was über diese Märkte erfährst. Das sind schon wichtige Transaktionen, nur die brauchen natürlich am Ende eine Plattform wie der von Elefantendeals. Und darauf schaut natürlich auch die Börse. Ja, und Arnaud wäre eben nicht Arnaud, wenn er nicht schon seine Netze ausgeworfen hätte.
Die Elefantennetze.
Die Elefantennetze, ja, vielleicht mal drei Beispiele dafür. Ja. Also vor ein paar Monaten hat LVMH 10% von Double R erworben. Wer ist Double R? Das ist das Investment-Vehikel von Remo Ruffini. Wer ist Remo Ruffini? CEO von Moncler, also die italienische Winterjackenmarke mit diesem stilisierten Montaguil hier im Logo. Und Ruffini hält momentan an Moncler 15,8% und will mit dem Geld seinen Anteil am Unternehmen weiter aufstocken. Und es ist für LVMH natürlich ein smarter Deal. Der finanzielle Aufwand jetzt ist überschaubar. Aber wenn bei Moncler sich irgendwann mal die Nachfolgefrage stellt, und
Ruffini
ist jetzt auch immerhin schon 63, dann hat LVMH einfach mal einen Fuß in der Tür bei diesem Label, was sowohl vom Anspruch als auch von den Preisen für so eine Jacke perfekt zu LVMH passen würde. Ja? Mhm. Ähnlich die Situation bei Richemont, ja, diesem Schweizer Uhren- und Schmuckkonglomerat mit Marken Cartier, Van Cleef & Arpels, Panerai, Jägerle Coultre, Montblanc, ja, Piaget, Chloé, ja, also auch im Grunde die Nummer 2 im Luxus. Und da hat sich Arnaud privat beteiligt, unterhalb der Meldeschwelle. Ja. Er hat das also selber erzählt und das Ganze mit dem schönen Sätzchen garniert. Wenn Richemont meine Unterstützung braucht, um unabhängig zu bleiben, werde ich zur Stelle sein. Ne? Mm. Also schon der Hinweis darauf, wenn es irgendwo mal so ein Nachfolgethema gibt, wir sind da. Und in der Tat, Nachfolge kann Thema werden, weil bislang sind die Nachfahren des Großaktionärs im Unternehmen noch nicht so in Erscheinung getreten. Großaktionär ist ein südafrikanischer Geschäftsmann, auch so ein Corporate Raider früher gewesen, nämlich Johann Rupert, 74 Jahre, also ein Jahr jünger als Bernard Arnault, hat auch über 50% durch so eine Mehrfachstimmrechtsschachtel. Und vielleicht ist das zumindest, wenn wir mal über einzelne Marken denken, auch Zukunftsmusik, denn auf Cartier soll Bernard Arnault schon in den späten 80ern ein Auge geworfen haben, aber man ist damals nicht zum Zuge gekommen.
Der Mann vergisst nichts. Da ist er der Elefant. Der eigentliche Elefant ist der, der nichts vergisst.
Ja.
Arnault in dem Fall.
Ja, und dann hätte man noch einen Elefanten, nämlich Tots, ja, mit Diego della Valle, dem Kopf hinter dieser Loafer. Manufaktur in Italien ist Arnaud seit Jahrzehnten befreundet und Della Valle wollte letztes Jahr dann seine Firma von der Börse nehmen und dafür brauchst du ja dann so ein Delisting-Erwerbsangebot und das kam von?
Natürlich Al Catterton, ist ja völlig klar.
Genau, die haben 36% jetzt an Tots, LVMH zusätzlich direkt 10%. Ja. Das sind jetzt alles keine Übernahmeversuche, wie bei Gucci oder Hermes, aber es sind langfristige Bündnisse mit Familienunternehmern, die schon jetzt die Deal-Pipeline sichern.
Ja. Das heißt, mit Mitte 70 ungefähr ist der große Jäger, ist er ein bisschen lahm geworden? Ist er so ein bisschen
müde geworden? Nein, er ist nicht lahm geworden, aber ich glaube, er hat wieder verinnerlicht, auch gerade nach diesen beiden verheerenden Niederlagen bei Gucci und Hermes, dass solche Königsakquisitionen eben nur gelingen im Einvernehmen mit den Persönlichkeiten, die hinter diesen Marken stehen. Weil es ist eben nicht wie bei Tiffany ein anonymes, investorengetriebenes Börsenunternehmen, sondern Montclair ist mit Ruffini, Richemont mit Rupert und Tod's mit De La Valle ganz eng verbunden. Und bei allen dreien, vielleicht bei Rupert mit ein paar Abstrichen, ist es auch wichtig, dass dieses Lebenswerk entsprechend weiterläuft. Auch wenn sie selber nicht die klassischen Gründer der Marken sind, sondern nur die Unternehmerpersönlichkeiten, die das hochgebracht haben.
Jetzt hat sich ja das Luxusverständnis in den letzten Jahren auch massiv geändert. Ja, wo man sagt, man braucht vielleicht nicht das schöne Teil, das man sich gönnt, das man sich aus der Prime-Lage quasi ranholt, sondern es geht auch in den Bereich, dass man sagt, Erlebnisse. Es sind Erlebnisse, die ich mir gönne, die ich mir leiste, die ich mir und meinen Familien mache. Wie sieht's da aus?
Ja, also da könnte LVMH sicherlich ein bisschen nachlegen. Man hat einen ganz guten Deal gemacht. 2018 hat man für 3,2 Milliarden Dollar Belmont übernommen. Die haben ja außergewöhnliche Hotels in den schönsten Flecken der Erde. Übrigens auch auf Mallorca, ja. Das Residencia in Deja gehört auch dazu. Die haben Restaurants. Das El Olivo in Deja auch wieder da. Die haben Luxuszüge, ja, wie den zwischen London und Venedig. Dann, also wirklich genau diese Erlebnisse der ganz besonderen Art. Und es ist eigentlich ein bisschen schade, dass danach nicht mehr viel kam. Ja, also man hat eine Partnerschaft mit Accor, dieser Hotelkette aus Frankreich, geschlossen, dass man den großen Brand Orient Express wiederbeleben möchte, auch mit Hotels und Segelturns. Ja, aber da müsste vielleicht ein bisschen mehr kommen. Also solche exklusiven Hotels, das wäre ein Thema, ist ein schwieriges Geschäft, aber es gibt ja auch Gruppen, also beispielsweise auch börsennotiert, die Société Fermière du Casino Municipal de Cannes, ja, gehört mehrheitlich der Familie Barrière und der Qatar Investment Authority, wie gesagt, börsennotiert, auch da ähnlich wie die Société de Bain de Mer, mit einem sehr, sehr geringen Streubesitz, aber die haben eben Hotels und Casinos in Cannes und auf der Karibikinsel St. Barth, ne? Mhm. Und sowas gibt's ja auch abseits der Börse, und es kann ja sein, dass man irgendwann denkt, okay, also in diesem Bereich Hotels, Erlebnisse will man ein bisschen mehr machen. Ja, man sollte es aber auch nicht übertreiben. Ja, also wenn wir an der Küste sind, dann wird ja Arnault, LVMH und L. Ketterton immer wieder auch nachgesagt, sie wären doch super Partner für so elitäre Bootsbauer wie jetzt eine San Lorenzo oder eine Italian Sea Group. Ja, beide in Italien börsennotiert, aber ich glaube, da ist auch von Aktionärsseite dann ziemlich viel Wishful Thinking dabei. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Arnault sich mit Superjachten und diesen Projektrisiken wirklich beschäftigen will, weil das passt nicht zu dieser Plattform, ne, insgesamt. Ja, also dann vielleicht doch lieber ein exklusives Skiresort, ja, also Vail Resorts, der Betreiber von Skiresorts in den USA, aber auch in der Schweiz, wäre vielleicht auch ein Kandidat. Zumindest könnten die ganz gut etwas Unterstützung gebrauchen mit einem ordentlichen Playbook. Aber mal Scherz beiseite, da sind wir vielleicht dann noch eher bei Lifestyle als bei Luxus. Und also was auch wirklich ganz, ganz wichtig ist an die Adresse unserer Hörerinnen und Hörer, das ist alles pure Spekulation. Mhm. Aktien einfach nur zu kaufen, wenn man glaubt, Bernard Arnault oder irgendein anderer Guru, das weiß ich, Warren Buffett, könnte da demnächst mal einsteigen und dann geht das durch die Decke. Nein, das ist zu kurz gesprungen. Das ist Spekulation, sondern wenn man sich irgendwo engagiert, dann muss der Investment Case insgesamt passen. Dann sollte man ja eigentlich hoffen, dass eben einem das Unternehmen nicht weggekauft wird, sodass man voll an der Wertschöpfung partizipieren kann. Aber statt dieser Spekulation schauen wir lieber auf Herausforderungen, Alex. Und da muss man ja sagen, bei dieser ganzen Erfolgsstory, Herausforderungen gibt es genug.
Absolut, ja. Und es sind nicht nur die geplatzten Übernahmen, die du gerade angesprochen hast von Gucci und Hermes, sondern nach vorne geguckt, muss man sich ein bisschen so fragen, wir haben es doch gerade schon angesprochen, was passiert eigentlich mit der Welt, die einen völlig anderen Begriff vielleicht von Luxus erhält gerade, die gerade sich wandelt, dass man, ne, zum Thema, dass man das nicht mehr das Gekaufte, dass der Gegenstand der Luxus ist, sondern was völlig anderes. Das ist die eine Sache. Das andere ist, dass diese 75 Maisons ja wirklich ganz toll über die letzten Jahre geschafft haben, sich eine riesige Loyalität aufzubauen. Ja, aber auch da, die Kundschaft ist vielleicht mitgealtert. Das Ganze hat an manchen Stellen vielleicht schon ein bisschen so den Staub des Vergangenen über sich rieseln lassen und der müsste jetzt entweder weggepustet werden oder man müsste gucken, naja, vielleicht schließt sich irgendwann wieder der Kreis. Und wie es ist, man lebt ja immer in diesen 20-Jahres-Zyklen, dass man sagt, ach naja, man sitzt das jetzt gerade so ein bisschen aus, diese Bass, in dem man sich befindet, und die Leute kommen schon wieder zurück, die entdecken das von Neuem, wenn wir es schlau genug vermarkten. Ne, aber trotzdem hat man Angst, dass es für eine untergegangene Welt stehen könnte, wenn man sich so ein bisschen die alten Marken anguckt, wie zum Beispiel jetzt, ich greife jetzt mal rein und sage Celine. Celine nach vorne gedacht, ja, nein, weiß man nicht so richtig, so sehr, sehr große Fangemeinde, aber auch die Leute werden älter.
Ja, und man muss dann gucken, dass man so eine Marke auch irgendwie verjüngt, ne? Oder vielleicht eine junge Zweitmarke dazu packt. Ist eigentlich nicht so der Kern von LVMH, neue Marken aufzubauen, aber wie sowas funktionieren kann, haben wir bei Prada gesehen. Denn Miuccia Prada hat ja Miu Miu als Marke neu aufgebaut, und das ist eine Marke, die in den letzten 12 Monaten über 90% Umsatz zugelegt hat.
Ja, und du hast ja gerade schon erzählt, dass da eine Art zweite Reihe Unternehmen so ein bisschen am Start sind, über wo man sich eingekauft hat, die nicht zu diesen Maisons gehören, aber wo man jede Menge Wissen rausschöpft. So, wenn man aber doch mal auf Seiten von LVMH in die Offensive gegangen ist und hat gesagt, wir bauen was Neues auf, dann hat man auch wieder, wie es so die Art ist, keine halben Sachen gemacht. Man hat sich zum Beispiel den damals wahrscheinlich größten Star so geholt, in Form von Rihanna, hat gesagt, komm, lass uns was zusammen starten. Es wurde Fenty gegründet, ja, was aber seit ein paar Jahren auch wieder auf Eis liegt. Ich habe geschaut, Grund war, dass es in UK nicht mehr verkauft werden darf, weil es sich um so Cremes und Lotions handelt, die Zusatzstoffe haben, die dort nicht verkauft werden können. Das ist so der Aufhänger gewesen, so oder
ja,
so.
Ja, dann hast du natürlich ein schönes Argument, warum du das ganze Ding gleich einstampfst und stilllegst. Ja. Fakt ist, man muss sagen, also in dieser Influencer-Welt mit eigenen Marken ist LVMH momentan nicht angekommen. Ist auch die Frage, kann man das als solcher Konzern? Sie machen das mit Kollaborationen natürlich sehr viel. Sie sind ja auch überall dort präsent. Sie arbeiten mit Social Media. Sie produzieren die Bilder für Social Media. Denk an die Eröffnung des Kaufhauses Samaritain oder noch viel größer die Olympischen Spiele als diese Eröffnungsfeier, als großartige Inszenierung für Louis Vuitton. Arnaud hat ja auch bei der Vorlage der Ergebnisse gesagt, das hat ein bisschen was gekostet, ja, aber natürlich die Strahlwirkung immens. Das können sie alles, aber mit Influencern erfolgreich Marken zu machen, das haben sie noch nicht hingekriegt. Muss allerdings auch sagen, welcher große Konzern hat das wirklich schon hingekriegt? Vielleicht ist das auch alles zu schnelllebig.
Ja. Und will man das überhaupt auch, wie du gesagt hast? Meine Güte, ja, also das sind ja über Generationen gewachsene Marken, und plötzlich setzt du auf irgendjemanden, der seit 2,5 Jahren es einigermaßen gut geschafft hat, eine riesige Reichweite aufzubauen. Kann man machen, muss aber nicht sein. Also, alte Identität wahren oder mit was völlig Neuem rausgehen, alle Hebel bedienen, die man kann, ja, mit der Plattform, wie du gesagt hast, aber halt quasi die Werkbank so ein bisschen öffnen für eine neue Generation von Leuten, die eine Idee haben und eine Marke haben. Exklusiven Zauber bewahren, ja, nein, oder verwässert das alles hin zu dem hässlichen Wort, ich möchte es nochmal sagen, weil es so schön klingt, Premium Lifestyle, dass du sagst, alles, was unter Luxus ist, ist eigentlich nicht mehr begehrenswert. Und ich möchte mal ganz kurz sagen, da sehe ich gerade so in meiner Bubble, in der Reisekoffer-Bubble, so ein bisschen in der Unterwegsseier-Bubble, und du hast ja
schon gesagt, ich wusste, es gibt eine Aktien-Bubble, aber mir war noch nicht klar, dass es da eine Reisekoffer-Bubble gibt.
Als 2016 LVMH Rimowa gekauft hat, war das für ganz viele Leute ganz schlimm, und es sind jetzt fast 10 Jahre vergangen, aber das Geheul ist immer noch groß, weil, und du hast auch gesagt, es ist keine richtige Luxusmarke, das stimmt, aber die haben Koffer hergestellt, die halt für Leute begehrenswert waren, die wirklich ernsthaft viel unterwegs waren, die Senatoren, die Hons, die Leute, die berufsmäßig viel gereist sind.
Ich habe auch im Oberkoffer, aber ich habe noch nie irgendwie dieses fast schon halb erotische Verhältnis zu meinem Koffer gehabt, was du hier beschreibst.
Du willst die Patina, du willst die Sticker oder eben auch nicht, du willst die verbeult halt haben. Du, man grüßt sich so leicht wie so Busfahrer unterwegs, wenn man das sieht. Ja, du hast ja auch so viele, viele Meilen geschrubbt. So. Das alles war plötzlich weg, als es hieß, Bernard Arnault steigt ein und macht jetzt euren Koffer, den schönen, kaputten, verdellten, macht er pink und babyblau. Und genau, dann ist nämlich das passiert. Da sind die Influencer gekommen, da sind die Fußballer gekommen in Form von Kylian Mbappé, der dafür die Kampagne rangeholt wurde. Und wie gesagt,
es gibt schlechtere Werbeträger.
Es ist immerhin der wahrscheinlich derzeit beste Fußballer, völlig klar. Aber es ist nicht mehr das Eingeweihtsein. Das heißt, so ein bisschen so der Deal könnte sein jetzt für das Jahr 2025. Wenn du selber Unternehmer bist und machst deine schönen, nachhaltig gesourcten handgearbeiteten Sneaker hier in Berlin-Mitte und das Telefon klingelt und Bernard Arnault ist dran, dann weißt du, du stehst eigentlich mit beiden Beinen schon im Anwesen in der Uckermark, permanenter Sonnenschein, dein Lebensgefährte steht draußen im Feld und malt mit nacktem Oberkörper riesige Gemälde, die er dann an Matthias Döpfner verkaufen kann. Das ist der Deal. Das steht dir bevor, wenn das Telefon klingelt und Bernard Arnault ist dran und sagt, wir sehen da was in der Marke. Für dich aber als jemand, der über viele Jahre loyal zu einer Marke geworden ist, die ein bisschen unterm Radar liegt und Bernard Arnault will sie haben, muss nicht immer super sein. Denn die wird dann irgendwann überall zu haben sein. Ja, wird sehr viel mehr Menschen bekannt sein, aber will man das?
Das ist wieder die Frage, die wir ja den ganzen Podcast über gestellt haben. Ja, diese Gratwanderung, wie organisiert man sie zwischen Skalierung auf der einen Seite und Exklusivität, Begehrlichkeit, Desirability auf der anderen Seite?
Lass mich noch kurz zum Thema Desirability noch eine kleine Anekdote anführen. Die beinhaltet nämlich Steve Jobs. Arnault und Jobs haben sich getroffen, kurz bevor Jobs das iPhone lanciert hat. Ja, also vor 2007 irgendwann. Und Jobs war sich nicht ganz sicher, wie er es hinbekommt, dass Leute wirklich diese Desirability spüren. Und Arnault hat gesagt, ja, was denkst du? Wollen die Leute das Ding in 20 Jahren noch haben? Denn ich bin mir sicher, dass mein Champagner, mein Dom Pérignon, die Leute ganz sicher noch in 20 Jahren haben werden wollen und darüber hinaus. Ja, und jetzt ist 2025, sind fast 20 Jahre vergangen. Ich glaube, wir wollen immer noch die iPhones haben. Also der Rat, den Arnault damals Steve Jobs wohl mitgegeben hat, hat gefruchtet.
Das Zeitlose. Ja. Jetzt ist die Frage, gilt dieses Zeitlose auch für den in den letzten Jahren ja sukzessive wichtiger gewordenen Markt in China? Also China hat eine ganze Reihe von Problemen, diese konjunkturellen Themen, die philosophischen Themen, das haben wir alles im Podcast mit Karl Pilny, den ihr auch nochmal abrufen könnt, ausführlich abgefrühstückt. Aber es gibt ja auch noch so ein anderes Thema. Selbst wenn das Geld da ist, selbst wenn man Luxus und Status wieder zeigen darf, wird es bei den Chinesen künftig immer noch westlicher Luxus sein oder werden es eigene Marken sein? Ich meine, Louis Vuitton war in China sozusagen in der Pole Position. Die haben 1992 den ersten Store in Peking aufgemacht und damit auch von der Öffnung und dem Aufstieg und von dem Wohlstand immens profitiert. Die Umsatzanteile in China sind immer größer geworden. Aber wir sehen ja jetzt doch irgendwie, dass der Stolz von Chinesen auch auf ihre eigene Leistung wächst, dass China auch selbstbewusster wird, selbst in solchen Themen, wo man sie wie bei DeepSeek mit Embargo und Boykott abschotten will von Hochtechnologie, kann das nicht auch dazu führen, dass sie irgendwann sagen, also Louis Vuitton, irgendwas Altes aus Frankreich, das wollen wir jetzt nicht mehr haben.
Es passiert ja gerade, wir können es ja anhand der deutschen Automobilindustrie so ein bisschen ablesen, wo neulich, vor 2 Monaten, Audi zu dem Schluss gekommen ist oder zum Endschluss gekommen ist, in China die Fahrzeuge ohne die 4 Ringe, ohne das Logo zu vertreiben, weil es plötzlich nicht mehr attraktiv ist, weil Chinesen auf Buy Chinese setzen gerade. Das ist die eine Sache. Und die andere ist, dass ja jetzt kürzlich passiert, der Präsident Xi Jinping die Privatwirtschaft wieder plötzlich anfängt zu umarmen, ja, und wieder hochzuhalten. Jack Ma stand wieder auf der Bühne. Großer Schulterschluss, der jahrelang so ein bisschen in der Verbannung war, ja, wurde gesagt, nicht erwünscht war einfach als der große Individualist. Und plötzlich geht es wieder darum, dass man sagt, ja, klar, machen wir hier selber unser eigenes Ding und wir brauchen euch aus der Privatwirtschaft. Wir wollen eure Ideen, wir wollen euren Unternehmergeist, entwickelt das selber. Also natürlich, warum nicht auch eine Luxusindustrie, die völlig andere Bedürfnisse, einen völlig anderen Markt mitdenkt, versteht und selber macht. Hey.
Also ich bin überzeugt davon, das ist eine Herausforderung, die wird man sich anschauen in der Familie Arnault. Und dabei sind wir beim letzten Thema, was wir natürlich besprechen müssen.
Ja, natürlich. Wie geht's weiter?
Der Patron, hat er eine Nachfolgeregelung oder hat er keine? Also zumindest hat er schon mal dafür gesorgt, grundsätzlich, dass eine familieninterne Nachfolge möglich ist und dass es dabei auch eine Reihe von Optionen gibt.
Ja, möglich, aber muss nicht sein unbedingt. Denn er hat in der New York Times gesagt vor 2 Jahren, 2023, meinte er so, ja, ich sehe hier in der Familie, sehe ich viele Chancen, alles gut und so weiter. Aber für mich muss das gar nicht sein. Ich will, dass der oder die Beste auf mich nachfolgt. Ich hoffe aber auch, und da sind die 3 Ausrufezeichen drin, dass mich diese Frage nicht in nächster Zukunft beschäftigen wird, sondern dass sie noch lange auf sich warten lässt. Also, da sind wir drin.
Ja, also ich meine, wenn wir jetzt mal denken, Warren Buffett im Alter von Arnaud, da hat er noch mal richtig losgelegt. Ja, da war die große Finanzkrise noch vor uns und die hat ja noch mal richtig an seinem Ruhm kräftig was dazu beigetragen. Ja. Und also warum sollte ein Bernard Arnault nicht irgendwann auf 94 sein? Aber er ist in gewisser Hinsicht vorbereitet. Er hat nämlich 5 Kinder und die 5 Kinder sind allesamt im Unternehmen tätig.
Ja, also wenn ich ein französischer Fernsehsender wäre, ich hätte vor allen Häusern Kamerateams aufgebaut, weil da bahnt sich was ganz Tolles an. Und wir wissen nicht erst seit Altem Testament oder Shakespeare oder der Serie Succession, was da an Feuer los sein könnte. Ich gehe mal ganz kurz dem Alter nach, wer sich da so ein bisschen aufdrängt. Das ist einmal die Tochter Delphine Arnault, ja, und diese, wie du gesagt hast, sind alle ganz gut untergekommen. Die ist nämlich CEO und Vorsitzende von Christian Dior Couture und ist seit 2003 auch schon im Vorstand.
Ja, zeigt auch, Dior Couture, das ist eine der Kernaktivitäten.
Ja, absolut, ganz wichtig. Ja, ganz genau. Und der nächste, der gleich ganz wichtig ist, zweitälteste Antoine Arnault, der ist Vorsitzender und CEO von Christian Dior, auch absolut Kerngeschäft. Dritter ist Alexandre Arnault, der ist jetzt ganz frisch, seit Februar 25 stellvertretender CEO der LVM Asch-Abteilung für Wein und Spirituosen, Moët Hennessy.
Ja, ja, also da könnte man jetzt so ein bisschen sagen, Arschkarte gezogen, ne? Das ist jetzt
der Platz,
wo man jetzt nicht so gerne ist. Und da hast du richtig was zu tun, das läuft nicht so.
Apropos richtig was zu tun, der war vorher bei Tiffany und hat das einigermaßen schick gemacht. Ja, das hat funktioniert. Darum auch die Beförderung, muss man sagen, ja, hin in den Kern. Dann nochmal, komm, machen wir komplett noch die Reihe. Frederik ist Nummer 4 und der macht LVM Asch Watches.
Ja, das ist auch ultra spannend, ja. Statt Uhrenmarken zu kaufen, hat man sich da wirklich mal entschlossen, from the scratch aus was zu machen, was relativ erfolgreich losgegangen ist. Natürlich insgesamt immer noch in einer geringen Skalierung, ist ähnlich so wie das Uhrengeschäft ja auch bei Hermes. Zwar einen dreistelligen Millionenbetrag erlöst, aber es fällt jetzt nicht so ins Gewicht. Aber es ist ganz schön zu sehen, wie das da abgerundet wurde. Und auch diese Marke nach vorne zu bringen, ist auch auf jeden Fall ein Vorzug für Frederik. Ja.
Ja, und noch einer, der bei Watches beschäftigt ist, aber eben noch nicht in dieser luftigen Position, sondern weiter unten, ist der jüngste Jean Arnault, benannt nach dem Vater von Bernard Arnault. 27 Jahre alt gerade mal und der Einzige, der Stand jetzt noch nicht im Vorstand ist. Aber mal gucken, was passiert. So,
das hatte Arnaud mit 27 schon geschafft. Ja.
Der hatte, mal ganz kurz, lass mal nachrechnen, der war genau mit 27, ist er Geschäftsführer geworden. Genau. Guck mal an.
Ja, also. Ja.
Aber auch nur bei einem mittelständischen Unternehmen.
Muss man nicht gleich bei der wertvollsten Börsenfirma Europas gleich in den Vorstand gehen.
Das wäre zu viel Vorschuss wahrscheinlich.
Könnte
so
sein.
Jetzt lehne ich mich aus dem Fenster. Wer wird's? Ich sage, von den 5 keiner. Meine Wette ist Xavier Niel, der Mann von Delphine. Niel ist ein absoluter Selfmade-Milliardär. Der hat in den 80ern und 90ern hat er mit dem Minitel. Christian, was ist das Minitel?
Ja, der Vorläufer des Internets. Das habe ich in Frankreich während dem Schüleraustausch gehabt. Also bei uns hatten wir immer ein Telefonbuch und in Frankreich standen überall diese kleinen Geräte mit einer Tastatur. Da hat man dann drauf getippt und dann wusste man, ob das Restaurant abends geöffnet hat oder wie das Fußballspiel gelaufen war. Also toll, so wahnsinnig fortschrittlich. Ich meine, aus heutiger Sicht sahen die Dinger total furchtbar aus. Ja, wie ein Volksempfänger, aber das waren diese kleinen, ich glaube, man konnte sogar Taxis damit rufen. Und französische Unternehmen warben immer mit 3615 Minitel und dann kam dahinter ihr Name. Also es war wirklich der Vorläufer der Internet-Terminals.
Ja, ganz stolze IT-Nation. Frankreich ist ganz weit damit vorausgelaufen, muss man wirklich sagen, bevor es natürlich dann logischerweise vom Internet überrundet und umrundet wurde. Aber Xavier Niel, Kinder, haltet euren Eltern zu Hause die Ohren zu, hat damals Pornografie darauf gemacht und ist damit zum Milliardär geworden. Fantastisch. Und hat er in die Familie Arnaud eingeheiratet, ja. Das heißt, ein Typ, der früh Chancen entdeckt, der aus einer ganz, so wie Arnaud selber ist ja kein Parfümeur oder kein Tuchmacher oder kein Sattler oder sowas, das ist Ingenieur. Und er hat halt damals die Chance des Luxus gesehen, dass Sachen begehrenswert sind. Niel hat das auf eine andere Art und Weise gesehen. Er hat gesehen, was die Vorteile von Technologie sind. Ja, und der ist selber wahnsinnig eitel. Er hat diese tollen, nach hinten gegelten Don Johnson Haare, unglaublich halbseiden, bewusst auch, macht er gerne, tritt so auf. Eitel im Sinne von aber auch, das ist der Mensch, der sich mal so das teuerste Objekt in Paris kauft, die teuerste Anwesen mit 200 Millionen Euro. Das heißt, der weiß schon, wer er ist und was er sein will. Und als Mann der ältesten Tochter, die auch bei Christian Dior, wie gesagt, ist, ist er halt sehr positioniert, da nach vorne zu denken. Denn der hat legendärerweise, hat er zwei Sachen noch gemacht. Unfassbar wichtig, näher zu Politik hat er geschafft. Er hat die Station F vorausgedacht. Das ist so der große Business-Technologie-Inkubator mitten in Paris. Da hat er quasi die Finanzierung geschaffen dafür und hat an allen Firmen gibt er da auch eine Beteiligung rein und so weiter und Wissen und so weiter. Und das andere tolle Flagship-Projekt, das er hat, ist eine Coding-Schule und zwar ein richtig ultrahartes Coding-Bootcamp. 42 FR heißt das. Das ist so, dass dir verspricht, wenn du quasi als Straßenjunge, Straßenmädchen reinkommst, wirst du binnen 30 Tagen, binnen wahnsinnig intensiver, anstrengender, schlafloser 30 Tagen zum Top-Coder ausgebildet. Ja, das ist so sein Versprechen. Und das hat er mittlerweile auch im Silicon Valley nochmal eröffnet. Ob das funktioniert, keine Ahnung. Aber dieser Mensch ist fasziniert, was die Zukunft angeht. Und warum sollte nicht so einer sich diesen ganzen, wie du gesagt hast, diesen alten Konzern, der muss ja auch sagen, es ist ja kein wirklicher Tech-Konzern. Plattform sei dahingestellt. Sehr, sehr gerne, natürlich, ne? Aber dass das wertvollste Unternehmen Frankreichs, dieser stolzen Technologienation, eigentlich so ein bisschen mittelalterlich fast daherkommt, was die Produkte angeht.
Was die Verfahren angeht, nein. Nicht was die Analysen angeht, auch nicht was jetzt den Bezug zur Technologiewirtschaft angeht, wo man ja regelmäßig Awards auslobt und wo man immer schaut, wie kann die Modebranche, wie kann generell Luxus auch Technologie nutzen. Aber es ist eine spannende Perspektive, die du hier aufzeigst. Und wir haben angefangen mit einer Personality Story. Wir hören auf mit einer Personality Story. Dazwischen hatten wir ein wahnsinnig dichtes Programm, obwohl wir nicht einmal auch nur einen Bruchteil der 75 Maisons im Einzelnen vorgestellt haben. Aber eigentlich ist LVMH eine Firma, die nochmal irgendwann nach einer Wiederaufnahme schreit. Für heute war's das. Wir hoffen, dass es sich für dich gelohnt hat, uns auch heute wieder deine Zeit zu schenken. Wenn du uns Feedback geben möchtest, wenn du uns schreiben möchtest, wer denn demnächst mal bei uns hier im Podcast zu Gast sein soll, welche Unternehmen wir uns für einen Deep Dive nach LVMH vornehmen sollen, dann schreib uns eine E-Mail an podcast@scalable.capital. Und wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein paar Sterne da oder einen Kommentar. Wir freuen uns für heute. Tschüss aus Berlin.